Moin und herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD, ich bin 49% dieses wunderbaren Podcasts und die anderen 51%, die sitzen im schönsten Bundesland, im zweitschönsten Bundesland der Welt, im Saarland, und zwar der liebe Oddi.
Du bist ein Blödmann, JD. Da habe ich mich einmal in einem Podcast etwas unglücklich ausgedrückt, indem ich gesagt habe, mein Name ist Olli und ich bin die 51% von Alles außer Toplisten. Und schon fängst du an, mir das hier vorzurechnen, als hätte ich mehr zu sagen oder mehr Wert in diesem Podcast. Nein, ganz im Gegenteil. 50-50, du und ich. Du das Charisma, ich das Aussehen, du der Bauch, genau. Ich die Glatze. Die haben uns das fein aufgeteilt. JD, ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil ich glaube, dass ich heute mich erst einmal so ein bisschen wie ein Doppelgänger fühle, denn wir haben einen weiteren Olli hier in dieser Folge. Das ist nicht der Olli von den anonymen Ludoholikern. Und nachdem er ja das letzte Mal in der Folge im Ausland war, als wir mit Sandra aus Luxemburg gesprochen haben, dann haben wir ja heute einen Gast, der kommt quasi aus überm Deich, ne?
Ja, genau. Und Inselgeschichten, Olli, sind ja eigentlich immer gute Geschichten, denn wir haben uns ja auch auf einer Insel kennengelernt. Da kann noch was Gutes rauskommen. Und wenn ein Olli noch mit dabei im Spiel ist, dann wird's quasi, das ist der Zenit, danach kannst du noch schlechter werden. Ich darf euch heute präsentieren, und auch ich bin ein bisschen aufgeregt, wir dürfen heute mit Oliver Breuer von den Spielgeschwerten sprechen. Moin, Olli.
Moin, ihr beiden. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig auf den gemeinsamen Abend mit euch.
Guck. Olli, du kommst ja von Spiekeroog. Spiekeroog ist ja bekannterweise die wirklich schönste Insel der ganzen weiten Welt, zumindest die ostfriesische. magst du ein bisschen über dich erzählen?
Ja, klar, sehr gerne. Also ich selber bin 47 Jahre alt, komme eigentlich gebürtig nicht aus Ostfriesland, sondern aus der Region um Aachen, lebe aber mit meiner Familie seit mehr als 10 Jahren mittlerweile auf Spiekeroog. Und wir machen da seit mittlerweile einem Jahr unter dem Namen Die Spielgefährten eine Reihe von Angeboten, ne, für Leute, die gerne Brett spielen. Es gibt Spielevents, es gibt einen Spieleverleih, wir machen regelmäßige Spieleabende. Und Spiekeroog ist deswegen auch so besonders, weil es eine sehr kleine Insel ist. Ne? Das ist eine sehr familiäre Insel. Spiekeroog hat 850 Einwohner, Platz für 3.500 Gäste. Es ist viel Natur, Ostfriesentee und Brettspiele.
Was macht Spiekeroog denn für Spieler so besonders?
Also ich glaube, wenn man so ein bisschen das Bedürfnis hat, im Urlaub nach Ruhe, nach Natur, spazieren gehen, Bücher lesen, ne? Und das ist ja das, was viele Menschen, die es immer wieder auch an die Küste, ne, nach Ostfriesland treibt, dann ist Brettspielen, glaube ich, eine sehr naheliegende Geschichte. Wir selber waren, bevor wir auf Spiekeroog gewohnt haben, auch Urlauber an der Küste und vor allem auch auf der Insel. Und ich kann mich deswegen noch sehr gut da reinfinden, wie sich das immer angefühlt hat, ne? Wenn man auf einer Insel ist, wo es so viele Angebote nicht gibt, wo du auch in der Regel Spielewetter kriegst, egal ob du im Sommer da bist oder im Winter, dann ist das schon eine schöne Sache, wenn man dann mit Freunden oder mit der Familie einfach auch die Abende bei Wind und Wetter zusammensitzt und spielt. Und wir haben das jetzt in dem ersten Jahr, wo wir das Angebot haben, immer wieder festgestellt, wie sehr die Leute dann auch echt so über die Emotionen sagen, Mensch, toll, dass ihr das anbietet und wir kommen ja nie zum Spielen und jetzt sind wir hier im Urlaub und dann haben wir gar kein Spiel dabei gehabt und dann haben wir das Angebot gesehen. Und das finde ich sehr dankbar, weil so empfinde ich das auch. Und so lernt man halt auf so einer kleinen Insel auf einmal ganz viele neue Leute kennen, die eben auch gerne spielen. Ich glaube, das wird auch die kommenden Jahre gut funktionieren.
Fairerweise musste ich jetzt erst einmal über Google Maps genau gucken, wo Spiekeroog denn liegt, und habe mich da jetzt erst einmal in den ostfriesischen Inseln ein bisschen umgeguckt. Du hast gerade selber gesagt, dass knappe 850 Menschen auf der Insel leben. Gehen wir mal davon aus, dass die prozentuale Verteilung durch die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland momentan so läuft, dass wir ungefähr 11% Spielenerds haben, und das wäre sehr hochgegriffen. Hätten wir also quasi 80 Leute auf Spiekeroog, die Hardcore-Spieler sind, und die werden wahrscheinlich allerdings auch noch beruflich Dinge zu tun haben. Das klingt doch aber eigentlich, als wärt ihr ziemlich auf den Tourismus angewiesen mit eurem Projekt, oder?
Ja, also ich würde ja vor Glück in Ohnmacht fallen, wenn wir auf der Insel 80 Leute hätten, die gerne Brett spielen, ne? Also die meisten suchen nach einer Steckdose, wenn sie spielen wollen. Ich glaube schon, das hast du ganz richtig gesagt, alles, was man auf Spiekeroog tut, ist irgendwie automatisch auch für Gäste, weil im Prinzip jeder, der auf Spiekeroog dauerhaft lebt, beruflich ohnehin auch mit Gästen zu tun hat. Das war bei mir lange Zeit nicht so, ist jetzt erfreulicherweise auch so, weil ich das ja auch sehr genieße. Du kannst schon sagen, ich nehme mal immer gerne die Spieleabende als Beispiel. Wir machen einmal in der Woche einen offenen Spieleabend. Wir haben da je nach Saison zwischen 12 und 30 Teilnehmende und gehe mal davon aus, dass 90% dann auch Urlauber sind. Aber das Schöne ist eben auch, es werden immer mehr auch, die dort dauerhaft leben und die sich dann auch, wenn sie Zeit haben, dazusetzen. Und das ist auch eine schöne Entwicklung.
Magst du ein bisschen von den Spieleabenden erzählen, die du organisierst mittlerweile?
Also wir haben angefangen damals mit Spielewochenenden. Nachdem das dann sehr gut lief, haben wir uns auch an das Thema Spieleabende rangetraut. Der Start war dann so, dass wir zwei Gaststätten gefragt haben, ob sie uns Räume zur Verfügung stellen. Und wir sind jetzt im Wechsel, wöchentlich einmal hier, einmal dort, in einem Raum in einer Gaststätte. Ich bringe Spiele mit. Die Leute, die sich anmelden, können ihre Wünsche vorher äußern. Das heißt, es wird in der Regel immer viel Neues auch erklärt. Wir haben Spiele, die quasi jede Woche auch gewünscht sind. Man kann schon sagen, die meisten Leute sind eher so im Familienspielbereich erstmal unterwegs, ne? Niemand will im Urlaub, außer er ist jetzt wirklich viel Spieler, irgendwelche dicken Bretter dann auch spielen. Das heißt, du bringst 3-4 Taschen an Spielen mit und kannst dir relativ sicher sein, dass da eigentlich auch für jeden was dabei ist. Ja, die Leute, die dann auch mal Lust auf was Komplexeres haben, die finden dann sicherlich auch etwas. Wir haben vor Ort mittlerweile eine Spieleauswahl von mehr als 500 Spielen und ich nehme diese jetzt neue nebenberufliche Tätigkeit wöchentlich als Ausrede, um weitere Spiele kaufen zu können.
Absolut bester Plan. Olli, ich glaube, was ich jetzt sage, kommt ein bisschen despektierlich rüber, aber im besten Sinne gehst du ja auch als Brettspiel-Callboy durch, oder? Ihr habt euch ja einen Service einfallen lassen, in dem du quasi als Erklärbär gebucht werden kannst und privaten Gruppen Spiele erklärst. Habe ich das richtig so verstanden?
Ja, ja, absolut. Also wenn dein Alter dich irgendwann zwingt, aus den bisherigen Einkommensmodellen was Ruhigeres zu stricken, dann machst du das dann halt mit Brettspielen. Ne? Also ich finde den Vergleich ja gar nicht verkehrt. Du rufst da an und sagst dann, Mensch, wir wollen ja gerne spielen, aber keiner hat Lust, eine Regel zu lesen. Dann kommst du dann auch mal in die Situation, dass du Spiele erklärst und dass die Leute das so hilfreich finden, dass sie dich dann sogar buchen. Und dann ist das sogar ein kleines Nebenunternehmen. Also so ist es tatsächlich. Was ich wohl dazu sagen muss, ist, wir haben ja keine Gewerbefläche auf Spiekeroog. Ne? Wir sind so ein bisschen aus der privaten Situation heraus gestartet, nutzen halt für Spieleabende und Veranstaltungen sowieso externe Räume. Und es ist immer so eine kleine Hemmschwelle dann doch für Leute, die dann sagen, wollen wir den Kerl jetzt buchen? Wir kennen ihn ja gar nicht. Also oft geht so der Türöffner über den Spieleabend, dann lernt man sich kennen. Wenn man dann das erste Treffen nicht komplett versaut hat, dann sagen die Leute gegebenenfalls auch, Mensch, heute war jetzt gar nicht die Zeit für was Längeres. Wolltest du dann vielleicht die Tage nochmal vorbeikommen und uns Arche Nova erklären? Das funktioniert tatsächlich in der Kombination sehr gut.
Nun hast du ja nicht nur deine Spielabende, sondern du hast ja auch von Spielewochen gesprochen. Die laufen ja nach wie vor. Magst du ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, das ist ganz gut, weil wir sind unmittelbar vor dem nächsten Treffen jetzt hier. Wir fangen am 15. in dieser Woche mit unserer SpeakerCon, so nennen wir die ganz bescheiden, wieder an. Das ist das vierte Treffen mittlerweile. Und wir treffen uns jetzt im November sogar ganze 5 Tage. Das ist, also für mich, sind traumhafte Rahmenbedingungen. Wir haben hier einen größeren Jugendhof mitten in den Dünen, nicht weit vom Hauptbadestrand. Die haben mehrere Häuser für Gruppen bis zu 40 Personen. Und wir können dann zu diesem Spielewochenende eines dieser Häuser in Besitz nehmen, werden hier komplett versorgt, haben ein paar Minuten zum Strand und spielen halt dann mit bis zu 40 Personen rund um die Uhr Spiele. Da hat sich jetzt in der kurzen Zeit, in der wir das machen, schon so ein gewisser familiärer Kern gebildet. Also es kommen Leute tatsächlich jetzt mehrfach im Jahr auch hierher, haben schon neue Leute hier kennengelernt, wie man das von anderen Spieletreffen ja auch kennt. Hier hat es halt noch so ein bisschen den zusätzlichen Mehrwert, dass man auch mal Paare hierher holt, wo der eine Partner sagt, ach, Brettspielen nervt mich eigentlich eher, aber ich liebe die Nordsee. Und der andere sagt dann, ich wollte mit meiner Frau nie an die Nordsee, aber jetzt auf jeden Fall, mehrfach im Jahr, weil wir können den ganzen Tag spielen. Und das genieße ich natürlich dann auch, weil das macht es dann auch bei der Urlaubsplanung ein bisschen leichter für die ein oder andere Familie. Genau, und ansonsten müsst ihr euch das im Grunde so vorstellen, alle Spiele, die man hat, schleppt man quasi da vor Ort. Wir versuchen es immer ein bisschen zu strukturieren. wie man das von anderen Spieletreffen eben auch kennt, mit wer möchte an welchem Tag was spielen, wer kann was erklären, wer muss etwas erklärt bekommen. Wir machen ein paar Specials, ne? Das kann mal Quizabend sein oder eine Runde, was weiß ich, Social Deduction Spiele, kleine Turniere, was man halt in der Regel in seinem Brettspielalltag nicht so schafft, weil man zu wenige Leute hat. Und hier hast du halt dann auch Leute, um mal, was weiß ich, ein Challengers-Turnier mit 16 Leuten spielen zu können. Also das ist dann schön auch jedes Mal abhängig von der Gruppe, aber irgendwas fällt uns da immer ein.
Ich glaube, es ist doch aber auch angemessen zu sagen, dass du das nicht alleine stemmen kannst. Magst du mal das Team vorstellen der Leute, die zu den Spielgefährten gehören?
Also wir haben uns damals relativ kompliziert und lange Gedanken gemacht, wie wir uns benennen. Irgendwie war uns das allen irgendwie wichtig. Und dieses Spielgefährten-Thema, das war von Anfang an auch Ausdruck, dass wir halt Sachen zusammen machen. Ne? Das sind teilweise, also in erster Linie meine Familie, meine Frau und ich spielen, seitdem wir uns kennen. Wir haben drei Kinder, die spielen, weil sie uns kennen. Die wollen mehrheitlich lieber in Ruhe digitale Spiele machen können. Aber naja, was macht man nicht alles für die Eltern? Hier sind 1, 2, 3, 4 Freunde. Der eine wohnt hier auf der Insel. Die anderen kommen dann halt regelmäßig, vornehmlich ja wirklich aus meiner alten Heimat, aus dem Aachener, Kölner Raum. Und das Schöne ist, die ziehen sich dann auch ein T-Shirt an und sagen, hey, wir sind jetzt auch Erklärbären für dieses Wochenende. Und du hast sofort auch dieses familiäre Gefühl, weil wir kennen uns halt auch alle lange. Und wir freuen uns alle, dass der Kreis sich erweitert. Du hast vollkommen recht. Alleine kannst du weder einen Spieleabend organisieren, wenn du 5 Tische hast, wo jeder zeitgleich ein Spiel erklärt haben will. Und du kannst erst recht keine Spieletage organisieren, wo das halt einfach noch mehr Aufgaben beinhaltet. Aber es ist durch die Art, wie sich das jetzt in der kurzen Zeit schon entwickelt hat, fast ja ein Selbstläufer. Und mit jedem Treffen lernen wir neue Leute kennen, die beim nächsten Mal gefühlt sagen, kriege ich auch so ein T-Shirt. Und das hätte ich mir am Anfang gar nicht so einfach vorgestellt. Ich bin da etwas naiv reingelaufen, ne? Vor lauter Begeisterung, dass wir das jetzt machen. Ich hatte da nicht so den Masterplan, aber das hat sich bislang wirklich toll entwickelt.
Du bist ja nicht nur Organisator von diversen Spiel-Events, sondern du bist ja auch Spieleautor.
Das hat er nett gesagt.
Da hat er nett gesagt, ne? Hat er sich auch aufgeschrieben.
Ja, ich wäre vielleicht tatsächlich gerne irgendwann mal ein ernsthafter Spieleautor, so wie viele andere, aber na, wir
ja,
haben.
Du hast ja ein Spiel entwickelt, darauf wollte ich hinaus.
Ja, also ich versuche es jetzt mal bescheiden zu verkaufen. Wir hatten die Idee, das heißt, wir waren in dem Fall meine mittlere Tochter, die Hanna ist 10 und ich. Wir hatten im Sommer die Idee, naja, wir könnten doch mal ein kleines Spiekeroog-Thema-Spiel entwickeln. Und dann war der Anlass dann sogar noch konkret, weil auf Spiekeroog gibt es im August, Anfang September immer ein sehr, sehr angenehmes kleines Dorffest, wo gefühlt jeder, der zu Hause kreativ arbeitet, einen kleinen Stand hat und schöne Sachen verkauft. Ja, und wir dachten, naja, wir haben doch jetzt hier auch einen Betrieb, einen insularen Betrieb, wir müssen doch auch irgendwas haben. Und dann haben wir ein kleines Roll-and-Ride-Spiel entwickelt. Aber wir waren uns beide, glaube ich, nicht im Klaren, dass das irgendeinen interessiert, wenn wir das fertig haben. Wir dachten, das dekoriert den Stand und wir sind froh, dass wir Vater-Tochter-Zeit hatten und wir spielen es dann zu Hause und merken, dass es nicht funktioniert. Es war jetzt ganz anders und da waren viele Zufälle im Spiel und auch viel, viel Euphorie und viel Leidenschaft. Das Spiel verkauft sich unglaublich. Es ist wirklich ein kleines Roll-and-Ride-Blöckchen. Ich sage immer, es ist so eine Art reines Würfelspiel, damit viele Leute sich da auch ranwagen, weil, wie man Roll-and-Ride-Spiele halt kennt, es gibt leichtere und schwierigere. Uns ist es wirklich eher so auf der leichteren Seite und das Thema war halt wichtig. Das scheint die Leute wirklich abzuholen. Es ist ein nettes, kleines Spiel und man fühlt Spiekeroog und es ist so erfolgreich, dass wir gerade heute früh kam die Post und heute kam die zweite Auflage. Das ist eine Winteredition. Diese Winteredition, die verkaufen wir quasi ab jetzt.
Wo kann man denn genau die ganzen Sachen kaufen?
Also du kannst natürlich, wenn du vor Ort bist, kannst du zu uns kommen und kannst die Spiele dort kaufen. Du kannst sie auf der Website auch bestellen. Wir versenden sie mittlerweile auch nach ganz Deutschland. Ich habe jetzt kürzlich sogar eins in die Schweiz geschickt. Also solange das Porto bezahlbar ist und die Leute es bezahlen wollen, verschicken wir die auch mit der Post. Und auch das klappt so eigentlich zunehmend gut. Man fragt sich immer, wo die Leute dann einen finden, weil so viel Werbung machen wir eigentlich gar nicht. aber es scheint sich wirklich von vielen Spiekeroog-Liebhaberinnen und Liebhabern rumzusprechen und das freut uns natürlich ungemein. Hast du es schon gespielt, JD? Das wollte ich sowieso noch gefragt haben. Du hast es doch schon länger auch von mir anvertraut bekommen und du hast doch schon bestimmt Spiele, viele tolle Spieleerfahrungen mit unserem kleinen Spiel gemacht.
Ich habe tatsächlich einmal angespielt, aber nicht zu Ende, weil es der Absacker war und es steht immer noch auf meiner To-Do-Liste. Ich werde es morgen direkt spielen, versprochen.
Hervorragend. Danke dir.
Und morgen ist dann an dem Tag, nachdem ihr diesen Podcast hört, und dann wird JD wohl in einer Endlosschleife hier gefangen sein, wenn ungefähr 250.000 Leute jedes Mal, nein, lassen wir das. Leute, lass uns doch mal jetzt auch diese Dynamik nehmen und über Spiele sprechen. Aus der Lameng ist ja unsere Kategorie, in der wir schauen, was wir in der letzten Zeit gespielt haben und was uns so in Erinnerung geblieben ist. Sowohl gut als auch schlecht. Und JD, da du ja jetzt momentan noch nicht das Spiekeroog Roll'n'Ride gespielt hast, kannst du uns vielleicht einmal erzählen, was du denn aber in der letzten Zeit gespielt hast?
Oh, ich habe unter anderem Fischen gespielt von Friedemann Friese. Das ist das neue kleine Kartenspiel von ihm und es ist eine sehr erfrischende Mischung aus Deckbuilding und Stichkartenspiel mit großem und herrlichem Ärgerfaktor. Hat mir sehr gut gefallen. Habt ihr das auch schon gespielt? Das ist jetzt ja die Messeneuheit oder eine der Messeneuheiten aus dem Verlag?
Ich hab's leider noch nicht gespielt. Ich hab's in der Hand gehalten und bewundert, aber ich hab's noch nicht gespielt. Also das möchte ich wirklich gerne bald machen.
Ja, und ich komme jetzt wieder mit meiner peinlichen Stille und sage, ich habe viele gute Gründe, andere Dinge zu spielen, bevor ich zu einem Friedemann-Friese-Spiel greife. Aber ich habe mich schon intensiv darum bemüht, Fischen zu spielen, denn es soll ja einen sehr interessanten Mechanismus geben, in dem du quasi einen Stich machst und wiederum Karten auf die Hand nehmen musst. Und wenn du Null reinballerst, du dir noch eine andere Karte ziehen kannst. Also dass da eine ganz große Dynamik ist, das erkenne ich wohl an. Und das hat mich auch neugierig gemacht, aber gespielt habe ich es tatsächlich noch nicht.
Also lohnt sich wirklich, weil es ist, also ja, ich weiß, du hast ein spezielles Verhältnis zu Friedemann-Friese-Spielen. Es ist kein typisches Friedemann-Friese-Spiel. Also es ist nicht dieses, ich habe letztens noch mal, wie heißt es denn, dieses nicht Zug um Zug, sondern, genau.
Sondern Freie Fahrt.
Ja, Freie Fahrt, USA
mit
gespielt.
Dem Amerika-Thema.
Ja, genau, fand ich, habe mich nicht begeistert, habe mich leider überhaupt nicht abgeholt. Da kann ich das nachvollziehen, weil das hat ja manchmal diesen Charme leider einfach.
Da ja, das ist crazy. Das ist mein Lieblingsspiel von Friedemann Friese. Das spiele ich total gern und habe jetzt auch diese Nordamerika-Ausgabe gespielt und hatte eine richtig gute Zeit. JD, okay. Ich weiß nicht, was mit mir los ist.
Das war alles aus der Toplisten. Wir haben einen neuen Olli. Olli, schön, dass du das bist. Es ändert sich nur die Person. Mein Gott, der Name bleibt. Olli, wir finden das schon noch raus. Ich gebe dich nicht auf. Ich gebe dich nicht auf. Schreib dich nicht ab. Das ist okay.
Wie meinst du jetzt?
Ja, es können sich alle Ollis gerade angesprochen fühlen. Aber Olli, mach doch einfach mal weiter.
Oh ja, ich war auf der Spielwiesen in Augsburg und hatte dort die Gelegenheit, nicht nur wahnsinnig tolle Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu spielen, unter anderem auch mit Christian, mit Monika, mit Tobias, mit Svetlana und auch mit meiner Frau Andrea, die mich begleitet hat, sondern ich hatte auch die Gelegenheit, wirklich sehr super schöne Spiele zu spielen. Und Tobias hat eins aus dem Rucksack rausgezaubert und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Ich hatte nämlich die Gelegenheit, Spectacular zu spielen. Und das Spiel ist so, wie es heißt, es ist spektakulär. JD, halt dich jetzt fest.
Ich halte mich fest.
Gott, stell dir vor, du hast ein Würfeleinsatz-Manipulationsspiel gepaart mit einem Drafting-Mechanismus und mit einem Plättchenlegespiel. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Freude. Spectacular hat mir so viel Spaß gemacht und es ist noch farbenfroh und es hat im weitesten Sinne so ein Tierthema, weil du Tiergehege zusammenbastelst. Daraus soll, glaube ich, ein Zoo werden. Aber dieser Mix aus Plättchen legen, draften und Würfel einsetzen und Würfel manipulieren, boah, hat mir das Spaß gemacht. Und zu Spectacular liest man ja ganz viel, dass ganz viele Leute voller Vorfreude sind. Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Die Regelerklärung war relativ schlicht. Wie immer bei Drafting-Spielen ist natürlich dieser Moment des Draftens entscheidend darüber, wann ein Spiel synchron läuft und wann es dann total aus dem Ruder gehört. Aber mit erfahrenen Personen am Tisch, die darauf Rücksicht nehmen, eine absolute Freude. Und ich bin voller Vorfreude, weil ich nämlich Spectacular weder in Großbritannien bekommen habe, noch jetzt nach der Messe bei deutschen Online-Händlern, dass Strohmann Games das ganze Spiel wohl im Frühjahr auf den Markt bringen wird und dann schlage ich zu. Ich will das haben. Also das wird eins von meinen 10 liebsten Spielen. Ich bin mir jetzt schon ganz sicher.
Olli, was hast du denn gespielt? Das ist sehr kompliziert übrigens. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Spielgefährten, Olli,
ja,
bitte.
Ja, ich habe Jetzt denkt ihr bloß spontan keine Spitznamen aus. Ja. Also ich habe ein Spiel, da muss ich vor allem jetzt als erstes drüber sprechen, weil das ist gerade so ein bisschen schon zu einem kleinen Suchtproblem geworden. Castle Combo oder schöner noch Chateau Combo. Ich habe geschlagene 1,5 Stunden auf der Messe dafür angestanden. Das war okay, fand ich, für Messezeiten. Der dritte vor mir hat die letzte englische Fassung bekommen. Das hat mich dann dazu genötigt, die französische Version mitzunehmen. Das ist wirklich, also ich konnte mir nicht vorstellen, ohne Spiel diese Schlange zu verlassen. Es ist ein sehr ansprechendes, designtes Spiel. Das ist optisch richtig niedlich. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal in der Hand hattet oder gespielt habt. Man denkt so ein bisschen an Ritter-Tränk-Geschichten. Toll designt. Ich muss sagen, es ist nicht nur ein schönes Spiel, es ist auch ein wirklich überragendes kleines Drafting-Spiel. Simpel, aber trotzdem immer wieder jede neue Partie voller Optionen. Was machen wir? Wir legen ein Kartengrid von 3x3 Karten vor uns aus und dann ist das Spiel vorbei. Wir haben eine kleine Auswahloption. Es gibt 2 Reihen an Karten, wo jeweils 3 Karten offen ausliegen. Du wählst die Karten, du legst sie aus und die Karten nehmen eben Bezug aufeinander. Durch den Bezug zwischen den Karten entstehen Punkte. Und das ist durchaus auch sehr thematisch. Also umso häufiger man das Spiel spielt, umso mehr merkt man wirklich auch, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, wie nenne ich diese Karte? Es sind halt Figuren aus einer mittelalterlichen Gesellschaft, ne? Unterteilt in religiöse, militärische und so weiter Hintergründe. Und diese ganzen Beziehungen der Karten zueinander, die stimmen auch inhaltlich sehr nett. Also ich werde das gerade nicht müde. Und das Dumme ist, dass es das auf Boardgame Arena auch gibt. Das kannst du also gefühlt die ganze Nacht durchspielen mit der halben Welt. Und es lässt seinen Reiz nicht nach. Also ein ganz, ganz tolles kleines Spiel, kann ich wirklich jedem empfehlen. Kommt, glaube ich, im Frühjahr auf Deutsch bei Kosmos raus.
JD, musst du spielen?
Hab ich schon. Und du wirst nicht glauben, mit wem, Olli. Ich hab's mit Olli gespielt.
Aber mit welchem?
Ach, ja, das ist jetzt die Frage. Und zwar haben die französische Variante gespielt. Genau. Ich habe übrigens überlegt, dass ich Olli aus Spiekau Brolli nenne und dich Klolli anhand
eurer Namen. Ich hatte Nachnamen. Genau sowas befürchtet.
Ja,
ich hatte.
Genau. Nein, das war eine armartige Geschichte, okay.
JD, lass uns Olli bei Olli belassen und für diese Folge wäre ich gern Oliver Thorsten, denn das sind meine eingetragenen Vornamen in meinem Personalausweis.
Dachte, das wolltest du niemandem erzählen, okay? Ja,
klar,
okay,
das wollte ich wirklich niemandem erzählen. Aber für Olli mache ich das.
Ja.
Nee, Castle Combo, richtig dolles Ding. Du hast ja genaue 9 Aktionen, mehr ist es ja nicht. Und dann ist es schon vorbei. Andrea und ich haben das Spiel in Großbritannien gekauft, wir haben es ins Pub geschleppt und wir haben es dort ganz häufig gespielt. Olli, du hast schon gerade gesagt, die Ritter-Tränk-Assoziationen gehen deinem Kopf los. Das kann ich natürlich absolut auch nachempfinden. Übrigens ein ganz, ganz tolles Jugendbuch, das es in, ich glaube, mit 2 Bänden oder sowas gibt. Und was mir total gut gefällt, ist das Material. Denn die Karten sind nicht nur toll, sondern auch die Schlüssel und die Münzen, mit denen man arbeitet, sind richtig fette, dicke Pappe. Also da lohnt sich die Investition für ein kleines Spiel in einem großen Ausmaß mit einem ganz großen Spaßfaktor. Castle Combo solltet ihr spielen. Und noch einmal, ja, es ist auf der Boardgame Arena verfügbar, aber es kommt nicht ansatzweise an das Gefühl ran, das du hast, wenn du diese Karten richtig vor dir auslegst, wenn du in der Auslage bist, wenn du mit den Münzen in der Hand rumspielst. Es ist halt tatsächlich, auf dem Tisch ist tatsächlich das wahre Spiel. JD, du noch was?
Ja, ich habe noch ein kooperatives Spiel gespielt.
What?
Ja. Du sagst dann zwar in Vornamen, ich spiele kooperative Spiele. Die Welt ist verrückt. Es ist aus den Fugen geraten alles. Und zwar habe ich Sebastian Fitzeks Underground gespielt im Rahmen der Vorbereitung für Spielmoor. Also da war ich schon tatsächlich von dieser ganzen Aufmachung sehr, sehr begeistert, weil das ziemlich dicke Pappe ist und wir müssen quasi aus dem Untergrund verschwinden. Ich habe jetzt nicht so viele Referenzen, was kooperative Spiele anbelangt, aus bekannten und benannten Gründen.
Aber von irgendwo flüchten, das kannst du.
Das kann ich sehr gut sogar. Und du arbeitest gegen die Zeit. Also es gibt verschiedene Szenarien und in dem ersten Szenario ist es noch ohne Zeit, um das ganze Spiel so ein bisschen kennenzulernen. Das Wasser steigt, dagegen musst du was machen. Dann musst du gucken, dass das Spiel, dass der Clou ist ein bisschen, dass du mit verschiedenen Höhen arbeitest, Ebenen. Der Ausgang ist immer ganz weit oben, immer 9 Ebenen über dir. Und du musst dann irgendwie versuchen, aus Tetris-Plättchen teilen, die ganze Sache dann so weit zu legen, dass du A, 5 Codes, den richtigen Code bekommst. Das sind so Plättchen, die du einsammeln musst und die auch zusammenpassen müssen. Und B, die Szenerie so weit erhöhen musst, also die, das ganze Gelände so weit erhöhen musst, dass du eben ohne Hilfsmittel zu diesem Ausgang bekommst und das in einer bestimmten Zeit. Und das fand ich ziemlich spannend. Ja, kann ich tatsächlich jedem empfehlen, der irgendwie auf kooperative Spiele steht, die eigentlich gar keine kooperativen Spiele spielen. Ist das eine Zielgruppe? Ja, ne?
Jetzt ja.
Ja, danke, danke.
Kooperative Spiele unter Zeitdruck. Das ist das, was mich am allermeisten gestresst hat. Ich gebe zu, ich spiele es ganz gern und lass die Sanduhr weg. Und wir nehmen uns die Zeit, dann auch darüber zu reden. Aus dieser 40-Reihe ist es das, was wirklich so am geilsten ist. Also hat mir am meisten Spaß gemacht. Nicht, dass ich das in regelmäßigen Abständen vielleicht mal gewonnen hätte. Also meine Bilanz bei diesen 40 Spielen ist abysmal, um mal eins meiner Lieblingsworte zu benutzen. Aber es war schon gut, weil dieses Plättchen bauen und deine eigenen Wege zu machen, dann steigt das Wasser und du wirst wieder abgeschnitten. Boah, dann darfst du die Höhen nicht überwinden und sowas. Nee, das ist echt, das ist fein. Aber wie gesagt, ich lasse diesen Zeitaspekt raus.
Okay. Hast du es auch schon gespielt, Olli?
Nee, ich habe aus der ganzen 40-Reihe noch gar nichts gespielt. Das bedauere ich tatsächlich, weil ich gelegentlich, aber dann war es, wenn ich mich recht erinnere, Killer Cruise, wirklich Gutes darüber gehört habe, aber bin ich komplett blank bisher. Zu viele andere Sachen.
Gut, aber das können
wir. Ich habe es jetzt aber notiert. Also wenn du das Spiegel Grown in White spielst, dann spiele ich gegebenenfalls das andere.
Ja, ich komme damit mal rum. Ich habe alle drei hier, dann können wir die alle mal durchzocken.
Hervorragend.
Didi,
ja?
Dürfte ich für dein Spiel 40 Underground ein Lied auf die Playlist machen?
Natürlich. Warte, ich habe gerade, ich schicke es dir telepathisch rüber und du bist mein Medium, okay? Warte.
Okay.
Ja, okay, jetzt.
Es ist von Tom Waits Underground. Wow. Eins seiner ganz geilen, grellen, schrecklichen, unharmonischen, unreligiösen Hau-Ruck-Schrumm-Lieder, die ich so sehr von ihm mag. Underground von Tom Waits. Ich pack's drauf, hört's euch an. Wenn ihr es 30 Sekunden aushaltet, hört ihr auch den Rest. Meine Frau schafft keine 30 Sekunden, auf gar keinen Fall. Aber, ich hab noch eins. Ich würde noch ganz gerne eins. Eins der wirklich überzeugendsten Spiele, weil es mich darin unterstützt, mir all meine Hemmungen zu nehmen, ist Krakel Orakel. Ein Zeichenspiel für alle, die nicht zeichnen können. Mega witzig. Ihr müsst euch vorstellen, ihr wisst ihr, was Prickeln ist?
Ja.
Das ist irgendwie so, wo ganz viele Löcher oder sowas drin sind. Also so etwas kriegt ihr als Malvorlage und ihr habt eine Trillion gestrichelte Punkte und Linien. Und dann bekommt ihr die Aufforderung, ihr müsst etwas zeichnen, zum Beispiel einen Schneemann, den ihr auf diesen gestrichelten Linien zeichnen müsst. Und ihr guckt dann erst einmal auf dieses Chaos und Wirrwarr und überlegt euch dann, ja, wie kriege ich dann da halt einen Schneemann hin? Dann wird der Schneemann halt vielleicht ein bisschen eckiger. Naja, ihr habt 2 Minuten Zeit, das reicht auch immer in diesen 2 Minuten. Und dann wird das Spiel so ein bisschen ganz schön kleverig, nämlich ihr nehmt eure Karte, die ihr gezeichnet habt, die habt ihr natürlich niemandem verraten, legt sie in die Mitte, legt eure Zeichnung in die Mitte, so wie das Kleeblatt bei ganz schön Kleber. Und dann kommen eben wieder noch zusätzliche Karten dazu. Wenn alle fertig sind, habt ihr eine gewisse Anzahl an Zeichnungen, zum Beispiel 4 oder 6 oder 8 Zeichnungen, ebenso viele Personen wie mitspielen, und die doppelte Anzahl an Karten. Und jetzt kommt nach dem Krakeln das Orakeln. Bei dem Orakeln schaut ihr euch jetzt die 12 Begriffe an, die dort liegen, und eliminiert Begriffe, von denen ihr glaubt, dass sie nicht gekrakelt wurden. Und am Schluss kommt es dann zu einer großen Überraschung, nämlich ihr wird halt geguckt, was ist noch da, was ist rausgeschmissen. Dann mault man die anderen blöd an und sagt, das war doch ganz klar, dass das kein Toaster war, und ein Schneemann, sag mal, seid ihr denn alle blöd? Und dann wird ganz herzlich gelacht und dann wird wieder gekrakelt und wieder orakelt. Und dieses Spiel bringt eine ganz tolle Dynamik und wir haben es auch in Augsburg abends zu 8 gespielt. 8 Personen ist das Maximum und es hat sich frisch und gut angefühlt und man kommt halt miteinander in Kommunikation und man redet und man lacht miteinander und man lacht auch übereinander. Und Krakel Orakel ist ein ganz schönes, gemeinschaftliches, gesellschaftliches Spiel, das ich jeder Person gerne empfehle möchte. Und dieses Gefühl, oh nee, ich spiele mal lieber nicht mit, weil ich nicht zeichnen kann. Das sieht alles scheiße aus. Egal, was ihr zeichnet, das sieht alles scheiße aus. Du musst dir keine Gedanken machen. Krakel Orakel ist da wirklich ein ganz, ganz großer Türöffner. So möchte ich es bezeichnen. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und solltet ihr es noch nicht gespielt haben, holt es einfach mal nach.
Klasse, das habe ich sofort aufgeschrieben. Das klingt nämlich nach einem idealen Spiel für unsere Veranstaltung. Ich kenne es nicht und ich bin mir sicher, das habe ich bald. Danke dir.
Die 7 Bazis haben sich das einfallen lassen. Das Ganze kriegt ihr momentan bei Top, was ja eigentlich der Frechverlag ist. Und das ist wieder echt ein sehr schönes Spiel. Die haben ja immer wieder eine Perle pro Jahrgang und pro Frühjahr oder Herbst dabei. Und das ist diesmal die Herbstperle. Krakel Orakel.
Apropos Herbstperle, denkst du? Ich habe ein Problem. Ich habe noch zwei Sachen. Soll ich mich jetzt für eins entscheiden oder zwei ganz schnell machen? Oder wie hätte
du bist der Gast, du sitzt weit genug weg, du kannst machen, was du willst.
Dann versuche ich das einfach mal.
Sag ihm das nicht, der macht
das. Ich fasse es mal schnell zusammen. ich habe tatsächlich nämlich, als ich mir Gedanken gemacht habe, naja, was ist mir jetzt hängen geblieben von den Spielen in letzter Zeit, die mich besonders begeistert haben, kam ich unter die drei nicht so richtig runter. Weil jetzt kommt noch eins, das ist mir so ein bisschen mittelschwer und dann ein etwas noch, sagen wir mal, komplexeres Spiel. Der große Jahrmarkt, jetzt bei Skellig gerade erschienen, gab es schon vor mehreren Jahren, ich glaube vor 3 Jahren, als The Grand Carnival, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Habe ich auch nicht empfohlen bekommen. Es ist irgendwie einfach, es lag im Warenkorb, dann war es bei mir. Es ist ein wunderschönes, richtig hübsches, so eine Art Tetris-Plättchen-Legespiel mit einem Kirmes- oder einem Jahrmarkt-Thema. Wenn du drauf schaust, wir waren eben schon bei einer Kinderbuch-Referenz. Mein erster Gedanke war, das ist ein Wimmelbildspiel von Ali Mitgutsch. Man vergisst teilweise, was man regeltechnisch macht, weil man so eine Freude daran hat, diese Plättchen auf den Plan zu bauen. Also kann ich wirklich, war totaler, keine Erwartung gehabt, gespielt, total positiv überrascht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt.
Ja, kenne ich und mag ich total gerne.
Also richtig, richtig nettes, tolles Ding mit einem pfiffigen Auswahlmechanismus und ich habe noch nie dieses System gesehen, du baust nicht die Gebäude, du musst erst ein Fundament bauen. Das bringt dich ein bisschen zum Denken, aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie verkopft dran geht. Also würde ich absolut sofort jedem empfehlen und erklären wollen.
Ja, und auch durch die Bewegung, mit denen du deine Besucher dann durch deinen Jahrmarkt ziehst, hast du noch so eine Aufgabe, so eine Logistikaufgabe zu bewältigen, denn wenn sie dir quasi die Wege verstopfen, dann kommt niemand dran vorbei. Aber ganz genau. Am Schluss kommt die große Hatz, weil du noch ins Jahrmarktzelt nach oben ganz unter die Spitze laufen möchtest durch deinen kompletten Park. Ja, also der große Jahrmarkt, ein ganz tolles Plättchenlegespiel. Fühle ich dir nach, dass dir das in Erinnerung geblieben ist.
JD, ich wollte kurz wissen, ob du es auch gespielt hast, ob du das Spiel kennst.
Kenn ja, ich habe es auch gesehen, aber gespielt habe ich es noch nicht, nein.
Dann setze ich das auf die Liste für unseren nächsten Spieleabend.
Sehr gerne.
Das dritte, das ist im Moment, würde ich fast sogar sagen, mein absolutes Highlight aus der diesjährigen Messe. Das ist Endeavor, die Tiefsee von Frosted Games. Ich habe Age of Sail nie gespielt. Ich war auch da etwas ja blank. Ein Freund von mir, Grüße gehen raus, hat gefühlt einen gesamten Messetag sich um den Frosted-Stand herum bewegt, um dieses Spiel in der Deluxe-Version zu bekommen. Dass er das durchgehalten hat, danke ich ihm sehr, weil das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Also das ganze Paket, das Design, die Art und Weise, wie man da quasi seine Ozeanforscherrolle einnimmt. Man hat zahllose Szenarien in der Box. Jedes Spiel ist eine neue Aufgabe, hohe Variabilität durch einen Spielplan, der sich immer wieder neu zusammensetzt. Man baut das auf und denkt, das ist ein sehr komplexes Spiel. Wenn man es spielt, fühlt sich das so schnell, so stromlinienförmig an, dass man sich nachher fragt, Mensch, das war jetzt gar nicht so komplex. Wir spielen das sofort nochmal. Und also da muss ich wirklich sagen, Hochachtung, ganz, ganz tolles Spiel. Da bin ich mir auch sicher, da werden viele Leute Freude dran haben. Werden wir auch bei unseren Veranstaltungen jetzt auch beim bevorstehenden Wochenende sehr aktiv den Leuten empfehlen. Das ist ein tolles Ding.
Das ursprüngliche Endeavor Age of Sails arbeitet ja so ein bisschen mit dem Kolonialisierungsthema und du rückst aus und du reist auf die verschiedenen Kontinente und versuchst da Mehrheiten zu bauen und es ist durchaus interaktiv und es gibt ganz schön was auf die Fresse teilweise und hat ja auch etwas, was dem Spiel nicht gut getan hat, nämlich so einen leider in Sklaven thematischen Mechanismus noch mit dabei. Du hast gesagt, du hast nicht gespielt, aber was würdest du wiedererkennen von diesem ich reise rum und gehe in die Interaktion mit den anderen und reibe mich an ihnen? Was hat sich da bei dieser Tiefsee-Variante gerettet?
Also ich finde, man hat sehr elegant dieses Konfrontative auf das Wissenschaftliche übertragen, weil du betreibst ja hier, du hast ein U-Boot zur Verfügung, du steuerst dein U-Boot durch die verschiedenen Ebenen der Tiefsee und deckst halt dann auch jedes Mal, wenn du in neue Bereiche vordringst, ein neues Spielfeldplättchen auf. Du konkurrierst natürlich permanent und zwar um Felder, auf denen du Plättchen legen kannst, um gewisse Effekte zu erzielen. Du konkurrierst halt auch um Publikationen, ne? Also es soll hier regelmäßig veröffentlicht werden. Also man hat da quasi dieses Konkurrierende übertragen auf die wissenschaftliche Welt und das funktioniert inhaltlich auch hervorragend. Ist jetzt kein super thematisches Spiel, wo man denkt, ach ja, ich möchte mal Wissenschaftler werden, wenn ich groß bin, aber es funktioniert thematisch sehr gut Und das Material tut sein Übriges. Es gibt ja das ein oder andere Spiel, das ein gutes Spiel schon früher war, aber das thematisch nicht in die Moderne mitgenommen werden kann. Wenn man das jedes Mal so gelöst bekommt, wie in diesem Fall, finde ich das, ja, also alle Achtung. Das ist wirklich sehr, sehr gut geglückt.
Ja, auch das Spiel kannst du gerne auf die Stapel packen. Ich habe die Schlange bei Frosted gesehen auf der Messe und habe mich da entschieden, nein, zumal ich ja noch ein bisschen was arbeiten musste. Von daher freue ich mich auf die Spielerfahrung mit diesem Spiel mit dir.
Das war aus der La Meng. Da haben wir jetzt auf 7 interessante Spiele zurückgeguckt. Und jetzt wollen wir auf komplexe Optimierungsspiele schauen. Olli, das ist das Thema, das du dir rausgesucht hast. Und wir müssen nur noch rausfinden, wer beginnt. Und ich glaube tatsächlich, dass die Entscheidung schon gefällt worden ist in einem Nebensatz, den du vorhin gemacht hast, als du gesagt hast, dass nämlich die Spiekeroog-Lieferung mit der Winteredition deines Spiels heute angekommen ist. Denn heute entscheiden wir, wer beginnt, mit der Frage, wer hat als letztes ein Paket zugestellt bekommen?
Okay, gut. Da bin ich auf jeden Fall weit vorne. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Didi, ich glaube, es geht nur noch darum, wann du oder ich unsere Spiele präsentieren. Wann kam dein letztes Paket an?
Gestern.
Mhm. Okay, meins war Mitte der letzten Woche. Dann haben wir die Reihenfolge. Ein Olli, kein Olli und der Oliver Thorsten.
Völliger Blödsinn, vorgestern, heute ist ja Montag.
Ja, ist okay. Ich wollte das nicht hinterfragen, aber ich meine... In Ostfriesland gehen die Uhren vielleicht anders.
Nein, ich habe es gestern von der Nachbarin abgeholt. Alles gut, ich komme nochmal rein, alles schick. Nein, nein. Oh Mann.
Es ändert aber nichts an der Reihenfolge.
Ja.
Dann zu dem Thema komplexe Optimierungsspiele. Olli, dein erster Vorschlag.
Ja, mein erster Vorschlag. Ich habe mich auch da, es hat mir große Freude gemacht, dafür auch nochmal ein Danke in die Runde, mir überhaupt die Gedanken zu machen, welche Spiele wähle ich denn? Weil komplexe Eurogames, und ich glaube, die meisten Optimierer sind Eurogames, ne? Wann empfindet man ein Spiel als optimierungsfähig? Kein bis wenig Glück, viel Strategie erforderlich. Das sind schon Spiele, die ich besonders gerne mag. Ich habe dann gedacht, naja, wenn ich mir zwei Sachen überlegen muss, dann wird das eine auf jeden Fall mein Lieblingsspiel, das ist dann das zweite. Und das erste wird dann vielleicht so ein bisschen eher so der Klassiker in dem Bereich. Ich habe mich dann für Russian Railroads beziehungsweise für Ultimate Railroads entschieden, weil ich wirklich immer noch finde, man muss dann wirklich auch sehen, Russian Railroads ist, glaube ich, von 2012, 2013, das ist schon richtig lange her. Das ist auch heute nicht mehr das hübscheste Spiel, aber es ist immer noch so ein bisschen die Grundschule der Optimierer. Wenn ich das jetzt spiele, dann ist das oft auch schon mal wirklich vielleicht sogar 12 Monate her, dass ich das überhaupt gespielt habe. Dann spiele ich das mit großer Begeisterung und viel Verwirrung und stelle fest, ich mache überhaupt keine Punkte. Was denn los? Ich konnte das doch mal. Da das Spiel ja vor allem in einer Zweierpartie sehr schnell gespielt werden kann, dann spielt man es einfach nochmal und in der nächsten Partie macht man zack auf einmal schon wieder deutlich mehr Punkte. Und das zeigt dir immer wieder, es ist ein hervorragend durchdachtes, sehr klar strukturiertes Spiel. Es hat eine Lernkurve, die du aber relativ schnell bewältigst, wenn du einfach Zeit investierst. Also die Lernkurve kannst du am Tag schon ablesen, wenn du 3, 4 Partien hintereinander spielst. Und das fasziniert mich immer noch. Ich war sehr dankbar, als dann vor ein paar Jahren die Zusammenfassung des Basisspiels mit allen Erweiterungen unter dem Titel Ultimate Railroads rauskam. Ich habe bis heute nicht alle Erweiterungen gespielt, weil ich immer wieder auch mit dem Basisspiel und 1, 2 kleinen Erweiterungen echt viel, viel Freude habe. Tolles Ding, vielleicht so der klassische Optimierer und für Leute, die auf Eisenbahnspiele stehen, die perfekte Packung eigentlich.
Ich kann in meiner Spielerkarriere auf 3 Partien Russian Railroads zurückblicken und das mit der Lernkurve kann ich absolut bestätigen. Und jede Gruppe hat, glaube ich, einen Jürgen. Liebe Grüße an dieser Stelle, Jürgen. weil es gibt keinen Menschen, der das so zur Perfektion gebracht hat wie Jürgen. Also der hat das Wahnsinn, dass da, also die Punkte waren, Wahnsinn. Also wie gut er das macht und wie man das auch zerdenken kann und auch über Runden hinweg zerdenken kann. So einer bin ich ja nicht. Aber Jürgen ist ein solcher Mensch und das finde ich immer sehr, sehr faszinierend zu sehen, wie Menschen das können. Und Russian Railroads ist ein, wie ich finde, sehr gutes Exemplar, wo man solche Menschen beobachten kann in ihrem natürlichen Habitat.
Und Olli, ich bin mega froh, dass du Russian Railroad genommen hast, denn es war eines dieser Spiele, für die ich mich nicht entschieden habe und es hat mir richtig wehgetan, denn ich mag das auch total gern. Und es ist eins der wenigen Spiele, die ich auch mal gelegentlich gewinne, sowohl in Zweier-, Dreier- als auch Vierer-Konstellationen. Wenn ich sage gelegentlich, dann ist es wirklich nur gelegentlich, aber es ist so nennenswert, dass ich mal gerade bei meiner Statistik-App nachgeguckt habe, ob ich schon gewonnen habe. Ja, es ist total gut, ich habe es noch in dieser damaligen Auflage und es hat ein paar der schönsten Miepel. Die sind super, super individuell gestaltet und habe ich auch so seitdem nicht mehr gesehen. Ich glaube, heute ist es gut, dass es die Ultimate Railroad gibt, weil die Russian Railroad, die von Moskau am liebsten durch die Ukraine führen würde, das ist so, hat so ein bisschen Geschmäckle. Aber lasst das einfach mal bitte aus dem Spiel raus. Es ist ein mega, mega gutes Spiel. Und Olli, hast du vielleicht noch Autor und Verlag und vielleicht den Illustratoren oder die Illustratorin, damit wir das auch würdigen?
Also aus dem Stegreif kann ich euch sagen, es ist von Helmut Ohle und von Lonnie Orkler. In zumindest die zweite Version, glaube ich. Die erste war von Helmut Ohle, die 2013er Version. Und die Ultimate Railroads haben sie, glaube ich, gemeinsam gemacht. Beim Rest stehe ich auf dem Schlauch. Habe ich gerade Verlag.
Hans zum Glück, meine ich.
Hans zum Glück ist das, richtig, genau. Danke.
Dann würde ich gern an dritter Position erst weitermachen und JD ist genau.
Ja, habe mich nicht schwer getan, aber einige Spiele hatte ich ja schon vorgestellt und ich will ja keine Doppelung haben und ich versuche es, Doppelung zu vermeiden, lässt sich nicht immer. Darum habe ich Terraforming Mars rausgeschmissen, ich habe Everdell rausgeschmissen, ganz viele andere Spiele auch und bin dann irgendwann bei Fantastic Factories mit der, aber auch nur mit der, Olli macht komische Geräusche, mit der, es heißt Subterfuge, oder? Ich weiß nicht.
Mit der ersten oder mit der zweiten
Erweiterung? Mit der zweiten, mit der roten, mit der kleinen.
Mit der kleinen, bei dem man so individuelle Fähigkeiten bekommt und sich gegenseitig noch was wegnehmen kann, ja, und die anderen Fabriken fies ausnocken kann.
Fies. Ja, fies und mies, weil das, also Fantastic Factories ist ja sowieso sehr solitär, jeder kriegt ja so seinen Hauptsitz, ist vom Prinzip her ein Dice-Placement-Spiel. Wenn wir dran sind, gibt's immer eine Marktphase und eine Bauphase. In der Marktphase können wir entweder ein Unternehmen oder eine Blaupause auf die Hand nehmen. Die Blaupausen brauchen wir, um Gebäude zu errichten und das sind auch gleichzeitig die Gebäude, die wir errichten können. Dann würfeln wir, können entweder entscheiden, dass wir Ressourcen haben wollen oder wenn wir irgendwann Karten ausgespielt haben, dann dürfen wir die Aktion der Gebäude nutzen. Ich muss mich einmal ganz kurz räuspern, das nervt mich tierisch. Einen Moment. Der Clou an diesem Spiel finde ich, also es ist so ein bisschen paradox, dass ich das als Optimierungsspiel gesehen habe, denn eigentlich ist es ja streng genommen ein Wettrennenspiel, denn die Person, die zuerst 10 Gebäude beziehungsweise 12 Waren hat, dann ist das Spiel, ich glaube, die Runde wird noch zu Ende gespielt und dann ist das Spiel vorbei. Man kann das gar nicht so sehr optimieren, dass es uns bis zuletzt so optimiert, von daher ist es nur so halb korrekt. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch sehr interessant zu gucken, wie weit kann ich denn optimieren, bis dieser Point of No Return quasi kommt. Und ich mag einfach also diese Interaktion mit der Erweiterung sehr, sehr gerne. Also ohne Erweiterung würde ich es auch nicht mehr spielen wollen. Wobei es auch so schon ein ganz gutes Spiel ist, vollkommen ohne Frage. Immer wieder gerne, immer wieder mit Erweiterung. Wie sieht's denn bei euch aus?
Ich zeck mich da gleich ran. Ich spiele es auch am liebsten mit Erweiterung, allerdings mit der ersten Erweiterung. Denn die bringt etwas rein, was mir in dem Grundspiel sehr gefehlt hat. Das ist nämlich erst einmal so unterschiedliche Startvoraussetzungen und so ein bisschen das Gefühl, dass ich etwas anderes kann als die anderen. Und nach dem Würfel einsetzen, die Würfelmanipulation. Das habe ich immer, immer vermisst, dass ich den Würfel, den ich einsetzen kann, mit den Werten nach oben oder nach unten verändern kann. Und das geht über diese erste Erweiterung mit dem, was ich nenne, so die Vitamine oder sieht auch aus wie eine Bazille, also auf jeden Fall diese rot-blauen Marker. Und damit ist das Spiel für mich rund. Und mir reicht tatsächlich dieses, ich versinke in mich und in meinen Zügen und optimiere vor mich hin. Ich brauche diese Interaktion der roten Erweiterung nicht. Bei JD, so unterschiedlich ist es halt, ne? Also, aber wir treffen uns bei, ja, bitte mit der Erweiterung.
Super, guck, und Fantastic Factories haben wir auch schon mal gleich, das ist ja gar nicht so grundverkehrt. Ja, ist für 1 bis 5 Spieler, die Autoren sind Joseph Z. Chen und Justin Faulkner, dauert ungefähr 45 bis 60 Minuten, den Verlag habe ich tatsächlich jetzt gerade nicht, aber Strohmann, genau, richtig, genau, und hat auf Boardgamegeek ein Ranking, sowohl die Erweiterung als auch das Grundspiel, von 7,4.
Ja, das ist echt viel und das ist gut, ne?
Ja, das ist echt gut, ja, vollkommen gerechtfertigt in meinen Augen. Olli, hast du das schon gespielt, Fantastic Factories, mit Erweiterung, ja, nein?
Ach so, der richtige Olli, also nicht der andere. Oliver Thorsten.
Entschuldigung, Oliver Thorsten, entschuldige bitte.
Seid froh, dass ihr meinen zweiten Namen nicht kennt. Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir es mal quasi bei eurem nächsten Besuch auf Spielkrug erklärt. Soweit ist das Saarland ja auch nicht weg. Ich wollte es immer mal spielen und genau auch vor dem Hintergrund, weil ich glaube, im Bereich jetzt, wo es berichtet wird, fällt es einem dann ja auch mal wieder ein, was Leute einem dann für Empfehlungen geben. Und genau dieses Optimieren-Thema, das klingt jetzt nach, weil das war immer auch Thema, wenn mir jemand von Fantastic Factories erzählt hat. Deswegen, da bin ich noch blank, aber ich freue mich umso mehr. Ist ein guter Hinweis nochmal, das Spiel auch nochmal zu spielen.
Kommt auf den Stapel.
Ja, und jetzt seid ihr dran. Wir wollen ja gerne ein interaktiver Podcast sein. Und zum Ersten hat jetzt Olli hier gesagt, seid froh, dass ihr meinen zweiten Vornamen nicht kennt. Und ihr seid jetzt dabei, schickt uns eure absurden Vorschläge, was Ollis zweiter Vorname ist. Ich bin ja hin und her gerissen zwischen seiner neuen Heimat, Spiekeroog. Deswegen wäre Ragnar der zweite Vorname von Olli. Aber wie er schon verraten hat, kommt er ursprünglich aus Aachen. Und das ist ein ganz klarer Fall von Wolfgang. Also Oliver Wolfgang Breuer ist meine favorisierte Variante.
Da, ich wäre bei Brolli geblieben. Ja? Nur noch mal fürs hier, nur noch fürs Protokoll.
Ich will jetzt nicht spoilern, ich sag nichts, ne?
Ja. Aber vielleicht habt ihr beide noch für euer erstes Spiel ein Spiel für die Alles außer Toplisten Playlist. Und wenn es euch nicht jetzt einfällt, dann vielleicht noch später. Ansonsten baller ich da noch einfach was drauf. Bei Russian Railroad Railroad-Thema, mit dem Eisenbahn-Thema, wäre ich natürlich bei Jethro Tull mit Locomotive Breath. Aber es ist ja nicht leider mein Spiel und es gebührt der Höflichkeit, dass du dir ein Spiel aussuchst. Ja, und JD, bei dir, Fantastic Factories, gibt's da
ja,
was?
Ja, da habe ich vier Factory und weil es eine sehr destruktive Erweiterung ist, nehmen wir die Manufacture. Also besser kann es nicht werden, glaube ich.
Und ist damit auf der Playlist. Ach so, ich jetzt, also ja, der Oliver Thorsten.
Bitte.
Jetzt, ja, mein erstes Spiel. Ist der Thorsten dran.
Ja. Der Thorsten. Danke, Wolfgang.
Oh, Leute.
Ich habe den Schwerpunkt auf das Optimieren gelegt und nicht so sehr auf die Komplexität bei meinem ersten Spiel. Und ihr wisst ja, ich liebe es immer, ein großes und ein kleines Spiel zu nehmen. Und das erste Spiel ist das kleine Spiel. Ich liebe Project L oder Projekt L oder wie immer ihr es aussprechen möchtet. Das gibt es etwa seit 2020 und ist das Tetris-Brettspiel. Und die Optimiererei kommt daher, dass ihr vier Aktionspunkte habt, die ihr einsetzen dürft, wenn ihr an der Reihe seid. Ihr startet mit zwei winzigen Tetris-Teilen. Das eine ist ein Punkt groß, das ist so ein gelbes, 1x1. Und einem, ich glaube, das ist grün, das ist 1x2. Also könnt ihr euch vorstellen, ne? So ein kleines Mini-Lineal. Die Formen, die ihr allerdings damit füllen müsst, sind viel größer. Und bei euren Aktionspunkten habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch neue Teile zu nehmen oder Teile so umzutauschen, dass sie größer werden. Also auch so ein Zweierteil wird zum Beispiel dann so ein abgeknickter Winkel, ein Dreierteil. Oder ihr nehmt euch solche Schablonen, die ihr mit euren Teilen füllt. Und diese Aneinanderreihung von Aufgaben, sowohl die richtigen Teile zu bekommen, dann gleichzeitig noch in einem guten Tempo diese Schablonen auszufüllen, damit ich wieder neue Bonusteile bekomme. Gleichzeitig meine Leute im Auge zu behalten, was die denn schon haben, wohin die gehen, denen vielleicht noch was Entscheidendes wegzunehmen. Das ist für mich ein Spiel, bei dem ich voll gefordert bin. Und wir sind immer noch auf einem Familienspiel. Und es ist richtig, also eine tolle Farbgestaltung zwischen schwarzen und weißen Schablonen und diesen knalligen Farben dieser Tetris-Teile. Und diese Tetris-Teile sind aus einem Kunststoff und die fühlen sich noch richtig gut an und die liegen gut in deiner Hand. Und ich spiele das Spiel ganz häufig mit Leuten, die wenig spielen, die aber so Spaß am Puzzeln haben. In der Spielerklärung steht dann halt, du hast diese vier Aktionspunkte und ich rate ihnen immer, zähl so ein bisschen mit, sage eins, ich nehme einen Teil, sage zwei, denn dieses Arrangement dieser vier Aktionen ist so hochkomplex, damit du da was Richtiges rauskriegst und nach deiner ersten Partie weißt du, warum du es verkackt hast. Und Project L ist für mich eine richtige Empfehlung für Leute, die gern tüfteln, die gern puzzeln und die gern ein Brettspiel spielen wollen, das ein bisschen mehr anbietet und das dazu noch schön ist. Und von dem ihr beide jetzt natürlich sagt, ja klar, Project L, das ist so ein super geiles Spiel. Oder zumindest mal einer von euch beiden.
Stille.
Ja, wir waren selten, so begeistert.
Stille.
Ja, ja. Ich muss ja jetzt schon fast die Frage stellen lassen, was spielt der Kerl überhaupt? Der sagt ja immer, kenne ich nicht, habe ich noch nicht gespielt. Auch da muss ich sagen, es wurde auf meinem Spieleabend schon gespielt, aber nicht mit mir. Und es hatte ein Gast tatsächlich extra mitgebracht. Ich habe es auch gar nicht in der Sammlung, weil er auch so begeistert war. Und er hat auch den einen oder anderen in dieser Spielrunde angesteckt. Kann ich noch selber gar nichts zu sagen, außer dass ich Leuten dabei zugeschaut habe, wie sie daran Freude hatten.
Ja, mir geht's ähnlich. Ich kenn's auch nur vom Hörensagen, vom Sehen. Ich schließe mich meinem Vorredner vollumfänglich an. Aber es klingt interessant, weil ich mag dieses Puzzeln ja unfassbar gerne. Und ja, Familienniveau ist sowieso auch...
Das kann ich. Das ist okay. Das verstehe ich.
Nee, auch für meine Zielgruppe ist das immer wieder sehr zugänglich.
Um euch jetzt noch die entsprechende Kaufberatung zu geben, sage ich euch, dass ein Trio aus tschechischen Autoren hinter diesem Spiel steht, die ich uns jetzt erspare vorzulesen, weil es sowieso wahrscheinlich sehr komisch klingen würde, dass das Ganze bei Asmodee in Deutschland vertrieben wird und dass der ursprüngliche Verlag Boardcubator heißt. Eine ganz markante schwarze Schachtel, matt schwarz und ein großes türkisblaues L drin. Das sieht so aus, als wäre es in eurem Regal einfach richtig, richtig hübsch. Und Boardgame Geek gibt mir recht mit 7,5 als Bewertung und einem Weight von 1,56 entspricht das ungefähr dem, was ich euch ausdrücken wollte. Project L wie Jacques Wiesel.
Ja, genau.
Ja, sehr und gut. Ein Lied kommt nachher noch.
Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, was dazu passt.
Na gut, dann mache ich es gleich. L wie Love is in the air. Da, 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 da. Ihr wolltet gehst. Schnell was haben. Ich setze es drauf. Love is in the air. Artist kenne ich gar nicht, Künstler kenne ich gar nicht, aber ist jetzt drauf.
Können wir die Folge von Wolfgang zur Liebe nennen oder so als Untertitel? Das würde mich sehr freuen.
Ihr werdet euch noch ganz schön wundern, wenn ihr die Wahrheit rausbekommt. Von wegen Wolfgang. Ja, jetzt kommt mein Endgegner, mein Lieblingsspiel. Ich glaube, der wird auch Platz 1 nie räumen und der gehört zu einer verdammten komplexen Familie. Und ich bin dir dankbar, JD, dass du eben gesagt hast, Terra Mystica lasse ich raus. Ich liebe und hasse zugleich Gaia Projekt wie ein Verrückter. Es ist für mich das Spiel der Spiele, weil ich habe immer wieder mal versucht, Leuten zu erklären, warum ich ein Spiel, das ich regelmäßig krachend verliere, so intensiv immer wieder spielen möchte. Frustriert mich positiv, meistens zumindest, weil die Lernkurve ist hier eine lebenslange, zumindest für mich. Ein Schritt nochmal zurück. Ich glaube, den Begriff Terra Mystica hat jeder auch schon mal gehört. Gaia Projekt ist eine Weiterentwicklung vom Spiel Terra Mystica. Terra Mystica ist 2012 erschienen. Gaia Projekt ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Kommt, glaube ich, in der ersten Fassung aus 2017. Jetzt gerade letztes Jahr kam mit Age of Innovation der nächste Brecher raus, auch aus dieser Familie. Habe ich selber noch nicht gespielt, weil ich, wen wird's wundern, immer noch Gaia Projekt spiele. Autoren sind Jens Drügemölder und Helge Ostertag, haben meinen höchsten Respekt vor diesem sehr komplexen, toll verzahnten Spiel. Hat auf Boardgame Geek, glaube ich, eine Bewertung von 4,4. Das ist schon was. Was macht man? Man bevölkert die Galaxis mit einer Fraktion. Das, was bei Terra Mystica schon im Zentrum stand, nämlich ich terraforme, ich setze Macht ein, um Bereiche besiedelbar zu machen durch meine Fraktion. Jede Fraktion hat eine Heimatregion. Andere Regionen von anderen Fraktionen sind schwerer zu besiedeln. Das wurde in Gaia-Projekt weiter aufgegriffen, aber durchaus auch komplettiert um andere Aspekte, wie zum Beispiel Area Control. Wir bewegen uns auf einem variablen Spielplan und setzen unsere Gebäude unserer Fraktion auf verschiedene Planeten, kommen in Kontakt mit anderen Fraktionen. Aber was bei Gaia-Projekt halt auch wesentlich ist, ist der Tech-Tree. Ich muss mich entwickeln, ich muss meine Fähigkeiten entwickeln und das ist vor allem eine ganz zentrale Quelle für Punkte. Wenn ich mathematisch ansatzweise begabt wäre, würde mir wahrscheinlich dieses Spiel auch leichter fallen, weil es geht hier schon auch viel um Vorausplanung, Vorausberechnung. Das ist nicht so meine Stärke. Ich spiele das schon lieber auch so ein bisschen aus der Erfahrung. Aber ein rundum faszinierendes Spiel und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht abwarten, Age of Innovation jetzt mal zu testen. Ich traue mich da noch nicht so recht dran. Es soll noch komplexer sein. Was ich höre, ist das zumindest so. Positive Frustration ist hier das Titelwort. Endgegner vielleicht auch. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mal Spiele gibt, die dauerhaft Gaia Projekt von meinem Platz 1 verdrängen. Wie geht das euch?
Also ich kann es kurz machen. Ich habe es noch im Regal und es ist noch jungfräulich unbespielt.
Oha.
Mhm.
Und ich mach's noch kürzer. Ich bin nicht den Weg von Terra Mystica ins Weltall gegangen. Und auch nicht, obwohl ich es wirklich versucht habe. Ich habe zwei tolle Spielgruppen, eine in St. Ingbert, eine in einem kleinen Kaff namens Rubenheim. Oh, Entschuldigung, das ist Herwitzheim. Das ist ganz wichtig, dass die beiden Käffer voneinander getrennt werden. Die können sich nicht so leiden. Und ich habe das schon öfters gewünscht und man hat es mir auch schon öfters zugesagt, aber entweder konnte ich nicht oder die Person, die es mitbringen wollte, konnte nicht. Aber ich bin auf Age of Innovation dann direkt wieder gehüpft und da fühle ich mich auch thematisch ganz wohl. Ich bin ja nicht so der Space Junkie. Ich glaube, ich kann alles nachvollziehen, wovon du gerade geschwärmt hast, eben nur nicht bei Gaia Projekt, weil ich es noch nicht gespielt habe. Aber wenn es nur ansatzweise so gut ist wie Terra Mystica oder Age of Innovation, dann muss das auch ein tolles Spielerlebnis sein.
Bin sehr gespannt, unter anderem deswegen auch auf Age of Innovation, weil ich bin jetzt auch nicht auf Gaia Projekt aufgrund des Space-Themas gesprungen. Ich hab's als Variante von Terra Mystica spielen wollen. Mir lag das Terra Mystica-Thema eigentlich näher. Aber die Bereiche, die in Gaia Projekt weiterentwickelt wurden, die sind halt so derart überzeugend, dass man sich fast gewünscht hätte, mach doch mal eine Fantasy-Version von Gaia Projekt. In Age of Innovation gibt's jetzt noch mehr. Schau da mit großer Vorfreude drauf, aber ich lass mir da auch Zeit. Weil das sind wirklich Spiele, die... Keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die rechnen den Wert eines Spiels in der Anzahl der gespielten Partien um. Kann mir nicht vorstellen, dass ich mal in eine Phase komme, wo ich das Spiel gar nicht mehr spielen möchte. Und das habe ich mit so vielen Spielen tatsächlich nicht.
Würdest du sagen, dass es sich auch gut eignet, um mit zwei Personen zu spielen? Oder braucht es drei oder vier, wie zum Beispiel bei Terra Mystica?
Ich finde, ideal spielt es sich zu dritt. Aber die Mehrheit meiner Partien waren zu zweit. Und du passt den Spielplan an. Das ist ein wesentlicher Punkt. Da du sowieso ja sehr regional bezogen auf dem Spielplan spielst, sind weite Teile des Spiels eigentlich in einer Partie zu zweit gar nicht so unähnlich von einer Partie zu dritt oder zu viert, weil du konzentrierst dich auf dein unmittelbares Umfeld. Das stimmt jetzt nicht so ganz für Tech Tree und andere Dinge, aber für die Besiedlung der Galaxie schon. Also ich kann keinem sagen, spielt's auf gar keinen Fall zu zweit. Ich würde eher sagen, hütet euch vor Startpartien zu viert, weil es einfach zu lange dauert. Ich glaube, zum Lernen ist eine Partie zu zweit tatsächlich sogar der beste Weg aufgrund der Spieldauer.
Und der Vollständigkeit halber sollten wir noch erwähnen, dass das Spiel in Deutschland bei Feuerland erschienen ist und dort auch immer noch bezogen werden kann.
Erweiterung ist gerade auch raus. Das ist vielleicht noch die letzte Erwähnung zu Gaia-Projekt. Habe ich einmal angetestet. Auch da muss man wieder sagen, also ich glaube, von dem Team Drögemeller und Ostertag kommt nichts Unüberlegtes. Da hat man sich auch lange Zeit gelassen. Nach allem, was ich bisher von der Erweiterung gesehen habe, ist die auch wirklich großartig.
Die hat irgendwie eine Flotte im Namen, oder? Die goldene Flotte, oder?
Die verlorene Flotte.
Die verlorene Flotte. Die Flotte
Lotte. Neue Fraktionen drin und, genau. Die Lotte Flotte sind vier neue Fraktionen drin und tatsächlich im Raum verlorene Raumschiffe, die man auch quasi entdecken und ausbeuten kann. Ist thematisch auch ganz spannend.
Ich werfe die beiden neuen Spitznamen Flotten-Olli und Lotten-Olli in den Raum. Es geht jetzt die ganze Folge so weiter.
Mach okay, du eine Liste, auch wenn das mit Toplisten ja hier eher schwierig ist. Ne?
Buh, raus mit dir. Er hat das böse Wort gesagt. Hui, 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 hui.
So, und jetzt bin ich vorbereitet, Olli und JD, Intergalactic von Beastie Boys.
Okay, ja, fühle ich.
Und das war das Jingle für dich, JD?
Ja. Das war mein Jingle, genau. Das war alles unter Beastie Boys mache ich auch nicht als Intro-Band. Ist ja vollkommen klar. Wie gesagt, ich habe sehr lange überlegt und ich kann ganz viele Sachen sagen, die es nicht geworden sind. Also ich hätte fast Race for the Galaxy gewählt, weil ich dieses Spiel auch sehr, sehr mag und auch das sehr zum Optimieren einlädt. Aber es ist zum Erklären einfach, es ist die From the Hell. Darum habe ich es nicht gewählt. Ich kann es aber sagen, was ich gewählt habe. Und zwar Trommelwirbel Mischwald. Ganz schlicht und ergreifend. Ich wusste, dass die Reaktion kommt.
Er war wahrscheinlich vom Heckmeck am Bratwurm-Eck ausgegangen und ist jetzt überrascht.
Ich bin sprachlos. Aber JD, du hast das Wort.
Ich weiß, dankeschön. Ich mag es einfach. Ich mag Mischwald. Ich bin ein Mischwald-Fan, so weit will ich nicht gehen. Doch, schon. Und gerade auch mit der Erweiterung, die ich ganz cool finde. Die Alpine, die neue habe ich noch nicht gespielt. Was machen wir beim Mischwald? Letztlich haben wir einen Wald, ein kartenbasiertes Spiel. Wir ziehen entweder zwei Karten oder spielen eine Karte und bezahlen die Karten und gucken, wo es dann im Prinzip die meisten Punkte für gibt. Und vor der App war es auch Punkte zählen aus der Hölle. Mit der App ist es okayer geworden. Die App funktioniert nicht immer. Ich sag's mal so, vorsichtig. Ja, und das ist etwas, was ich tatsächlich sehr mag. Ich mag, was da entsteht. Ich mag, dass da die ganzen Bäume und du dann der Fuchs nach von links und der Hase von rechts und dann oben der Schmetterling und unten dann die Pilze wachsen. Und dann gibt's wieder Kaskadeneffekte, dann kannst du wieder das und das nutzen. Das ist etwas, was mir total sehr gefällt und das im Kern ich sehr mag und es spricht mich sehr an. Ich mag Waldthemen einfach auch super gerne. Ja, ich bin leicht zu befriedigen, Olli. Ich weiß. Und ja, es sind beide Ollis angesprochen. Ja, die neue Erweiterung habe ich noch nicht gespielt. Waldrand, die ist ja jetzt zum Messe rausgekommen. Vielleicht könnt ihr beide was dazu sagen. Ich weiß da noch nicht viel drüber. Und was sind eure Erfahrungen mit Mischwald? Ich wusste, dass dieses Thema etwas polarisiert. Möglicherweise bei dem einen oder anderen Olli.
Also nach der Reaktion okay. Von eben halte ich mich jetzt erstmal zurück und bin gespannt, was von der anderen Seite kommt.
Ach so, okay.
Nun ja, alles, was ich sage, ist voreingenommen, aber es gibt nichts an Mischwald, was mich dazu motiviert, am Tisch zu bleiben. Ich find's einfach Langeweile, das Kartenspiel. Das ist nichts. Ich möchte allen Menschen, die das Spiel mögen, gerne sagen, ich finde das total toll und ich freue mich, dass ihr dieses Spiel im Herzen tragt. Aber mein Herz ist wahrscheinlich einfach zu unterkühlt, zu kalt oder zu schwarz. Es findet seinen Weg nicht. Und ich habe das Spiel mit Tobias gespielt. Das war direkt Messe 23 morgens, 7 Uhr in einer Bäckerei bei Kaffee und Croissant. Wir haben uns den größten Tisch rausgesucht und der größte Tisch hat fast gar nicht gereicht, um dieses Spiel zu spielen. Und nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, scheiße, ich fange an, irgendwie Karten aus der Waldlichtung rauszunehmen, damit ich das Spielende auslöse. Und habe mich gefragt, was ist mit mir falsch? War dann doch sehr überrascht, dass dieses Spiel so viele Fans gewonnen hat. Dieses Jahr bei einem Besuch bei der Sandra in Luxemburg dachte ich mir, Mensch, wie blöd muss ich gewesen sein, dass ich den Wert dieses Spiels nicht anerkennen kann und habe es mir dort in Luxemburg gekauft und habe es mit Andrea gespielt und nachdem ich es einmal gespielt habe, habe ich es quasi dann direkt verkauft. Ich finde nichts an diesem Spiel, bin vielleicht ein komplizierter Charakter, aber Olli, rette du jetzt bitte Mischwald.
Ja, da muss ich mich auch gar nicht so bemühen, wobei ich werde da so ein bisschen in der Mitte mich einordnen. Ich habe es tatsächlich schon sehr oft erklärt, weil die Neugierde auf das Spiel ist phänomenal groß bei den Leuten, die bei uns die Veranstaltung besuchen. Es wird immer wieder nach Mischwald gefragt. Die meisten Leute sind aber dann relativ schnell auch etwas überrascht, weil sie stellen sich scheinbar hinter diesem Thema und der Optik ein anderes Spiel vor. Es ist ja schon ein wuseliges, auch teilweise so ein bisschen kleinteiliges Spiel. Du brauchst relativ lange, um, glaube ich, ein Spielgefühl zu kriegen, ne? Weil du weißt am Anfang überhaupt nicht, was für Karten gibt es. Man muss viel im Blick halten und JD hat es eben schon gesagt, dann ist die Hälfte der Spielzeit gehört der Abrechnung. Das ist alles nicht unbedingt etwas, was für das Spiel spricht. Gleichwohl finde ich's, wenn man im Spiel mal drin ist, spielt sich das sehr, sehr angenehm. Ich mag das ganz gerne. Ich kenne es jetzt auch gut genug. Ich habe die Erweiterung noch nicht gespielt. Ich gehe davon aus, dass wir die jetzt auch am Spielewochenende schon noch mal dazu mischen. Also ich mag das Spiel gerne. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn jemand sagt, wollen wir Mischwald spielen? Nö, möchte ich nicht. Ich merke aber auch, dass ich in der Regel nicht derjenige bin, der es vorschlägt. Woran liegt das? Es ist vielleicht, also mir ist es zu offensichtlich nach 2, 3 Partien, mit welchen Strategien man da sehr erfolgreich ist. Und wenn die anderen eine ähnliche Spielerfahrung haben, versuchen sie auch diese Strategie zu wählen. Vor dem Hintergrund bin ich gespannt, ob die Erweiterung das so ein bisschen nivellieren. Das finde ich dann für so ein Kennerspiel nicht so ideal, wenn man so einen Königsweg hat und die anderen Dinge so ein bisschen abfallen. Optisch finde ich es toll.
Ist der Königsweg der Weg über die Schmetterlinge?
Gerade nicht. Also ich würde jetzt sagen Rotwild und Wölfe und dann auch noch kombiniert von Luchsen und dann hast du eigentlich keine Konkurrenz mehr.
Ja, und Bären. Bären sind auch immer wieder
so. Wenn du Bären auch noch draufschlägst, dann gehen die anderen bei der Hälfte schon nach Hause. Aber ich glaube, wer ein paar Wölfe, wenn man dir die Wölfe nicht vorenthält, wenn man merkt, dass du schon 1 oder 2 hast, dann kannst du so viel Schmetterlinge suchen, wie du willst. Dann sieht das zwar hübsch aus, aber das ist ein Drittel der Punkte. Ja.
Ich weiß noch ganz genau, dass ich ein Spiel gespielt habe und hatte am Anfang irgendwie eine saustarke Karte. Ich fantasiere jetzt mal. Ich habe sie links angelegt und wusste, dass ich irgendwie 15 Punkte bekomme, wenn auf der rechten Seite irgendwie ein Fuchs kommt oder was weiß ich, ein Stinktier, ein Warzen, ein Schwein oder sowas, keine Ahnung. Und in diesem gottverdammten, verschissenen Partie ist diese Karte nicht aufgetaucht. Nicht ein einziges Mal. Ich saß also da mit einer spielentscheidenden Strategie und sie kam einfach nicht. Hat mich das angenervt.
Ja, aber da kranken ja alle solche Spiele daran. Das ist ja bei Terraforming Mars auch so. Also ja, ne, und ähnlichen kartenbasierten Spielen. Ja. Das wirst du leider nicht verhindern können.
Ja, und das meinte ich auch mit Einstiegshürde, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, bei den ersten Partien hatte ich das Gefühl, ich habe eine Strategie verstanden oder ich habe mir eine selber zurechtgelegt und die bringt mir viele Punkte. Nehmen wir mal die Kastanien als Beispiel. Mit Kastanien kannst du ordentlich Punkte machen. Wenn du dich aber ausschließlich darauf verlässt, dann gewinnst du keinen Blumentopf. Ich glaube, wer das Spiel ein bisschen kennengelernt hat, der findet schon genügend verschiedene Strategien, um Punkte zu summieren. Aber darin sind eben dann doch so Hauptstrategien, die gefühlt für viele Spieler zu stark sind. Es gibt Spieler, die vereinbaren vorher, dass diese gewisse Strategie nicht gespielt wird, damit sie Freude am Spiel haben. Und da gehe ich fest davon aus, dass der Verlag gesagt hat, okay, das haben wir auch erkannt. Wir nutzen die beiden Erweiterungen, um da so ein bisschen gegenzusteuern. Das kann ich halt noch nicht beurteilen, weil die habe ich noch nicht gespielt. Aber das ist kein schlechtes Spiel, ganz im Gegenteil. Und ich messe die Qualität eines Spiels ja durchaus auch an der Nachfrage. Und es waren jetzt nicht nur Erstspieler, ne? Es haben auch Leute gerne weitergespielt, die es schon gespielt hatten. Aber es ist jetzt nicht, ich wäre jetzt nicht einer meiner Favoriten hier an der Stelle gewesen.
Genau. Und das unangenehme Spielerlebnis gehört auch ganz ausschließlich mir. Ich möchte bitte nicht den Eindruck vermitteln, dass ich hier tatsächlich eine Instanz des guten Spiels wäre. Nur es ist halt ein Spiel, das mich gar nicht erreicht. JD, sagst du noch bitte Autor und Verlag? Und dann können wir endlich was Richtiges machen.
Die Akustik war gerade ganz schlecht. Was sagtest du, Olli?
Blabla. Bla,
ja, genau. Entschuldigung, der Tinnitus auf meinem Kopf. Kosch ist der Autor. Lookout Games ist der Verlag, wo es erschienen ist und hat eine 7,7 berechtigterweise auf Boardgamegeek.
Und ganz schön viel Preise abgeräumt eben.
Das tatsächlich so, ja. Ja, das war so viel wie mir Olli. Thorsten. Oliver Thorsten, bitte.
Genau, nach Mischbrot kommt jetzt ein Ritt in die Vergangenheit. Ich liebe historische Themen, ich liebe das Mittelalter und ich liebe Landkarten. Und wenn ich dann auf diesen Landkarten noch entlangreisen kann und kann mit Ressourcen rumhantieren, dann bin ich ganz schnell auch bei bunten Würfeln und dann bin ich ganz schnell bei Tiletum. Und es wäre doch absurd, wenn wir heute über hoch anspruchsvolle Optimierungsspiele sprechen würden und es wäre nicht ein italienischer Spieledesigner dabei. Tiletum seit 2022 bei uns erhältlich, ist von dem Autoren-Duo Simone Luciani und Daniele Taschini. Ist ein Schwergewicht mit einer Bewertung von 3,42 auf Boardgamegeek und hat eine 7,9 als Bewertung. Und es hat einen, ja, einen Aufforderungscharakter, sich bunte Würfel zu nehmen. Aber wenn du da den falschen Würfel nimmst, dann kommst du in eine Kaskade der Misserfolge rein. Denn den Würfel, den du nimmst, bestimmt zum ersten einmal über die Farbe, welche Ressourcen du gleich bekommen kannst. Da gibt es Wolle, da gibt es Stein, da gibt es Eisen und da gibt es Lebensmittel. Außerdem bestimmt der Wert des Würfels, wie viel du davon bekommen kannst. Also steht eine 6 auf einem rosa Würfel, bekommst du 6 Lebensmittel. Gleichzeitig allerdings sagt der Würfel dann, dass du nur eine Aktion aus dem Aktionsrad machen darfst, dort wo der Würfel liegt. Und jetzt wird's kompliziert. Also nehme ich die vielen Ressourcen und baller mir so langsam das Lager voll und verliere dabei das Recht, viele Aktionen zu machen. Oder nehme ich die vielen Aktionen, hab allerdings kaum Ressourcen, die ich einsetzen kann. Ja, und so organisierst du dir Aufträge, sorgst dafür, dass adlige Persönlichkeiten in deine Häuser einziehen, sorgst dafür, dass du mit zwei unterschiedlichen Spielfiguren über die Karte reist. Das eine ist ein Händler, der Handelsposten etabliert. Das andere ist ein Architekt, der sich an den Kathedralenstädten Europas Säulen errichtet, um dort wiederum Dinge tun zu können, die dann auch für die Endwertung relevant sind. Und so spielst du über 4 Runden seine insgesamt 12 Züge und versuchst, das Beste rauszuholen. Und ich habe gerade eben schon gesagt, das Spiel setzt unglaublich auf die Dynamik von Kettenzügen. Du bekommst sehr viele Plättchen noch, die du einsammeln kannst, die dir wiederum deine Aktion verstärken oder noch extra Aktionen geben. Und ohne die kommst du nicht aus. Und auch diese extra Aktionen im richtigen Moment zu bekommen, dass du sie einsetzen kannst, um schneller zu sein als das andere, es ist ein Traum. Und Teletum ist für mich ein Spiel, das mich vollends begeistert, also quasi das Anti-Mischwald des Brettspielens. Ich kam aus dem Schwärmen gar nicht raus, aber vielleicht wollt ihr euch mal dazu äußern. Olli, du und Teletum, wie sieht's aus?
Ja, hervorragend. Ich liebe das Spiel sehr. Es ist ein Spiel, das, ich schließe mich dir da vollkommen an, das einen wirklich sehr fordert von Beginn an. Es braucht eine Weile, bis man auch, ich sag mal, die Mechanik so ein bisschen versteht, wie das Spiel von dir eben Kettenzüge haben will, weil es gibt ja schon einige Möglichkeiten, ne, durch Bonusplättchen einen auf ein Thema ausgelegten Zug dann doch zu komplettieren mit anderen Aktionen, teilweise das mehrfach auch zu tun. Es ist so ein typisches Spiel, wo man gerne dann bei den wenigen Würfeln, die man am Ende ja einsetzt, urplötzlich merkt, was man komplett vergessen hat, was man vor 20 Minuten eigentlich unbedingt tun wollte. Das ist fast schon diese Optimierungsvorgabe in dem Spiel, weil du fliegst auch ganz schnell mal aus so einer Marktwertung raus und hast dann in der zweiten Runde schon die Gewissheit, das Spiel gewinne ich nicht mehr. Aber auch da kann ich mich anschließen an das, was ich eben gesagt habe zum Thema Gaia. Teletum macht bei mir viel positiven Frust. Es ist ein sehr gut durchdachtes Spiel. Von den T-Spielen, die ich da schon gespielt habe, würde ich fast sogar sagen, es ist mir das Liebste. Das Thema kann man jetzt beliebig finden. Das hat der ein oder andere ja auch mal betont. Naja, muss das dann dieses glatte, mittelalterliche Thema sein? Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das fühlt sich durchaus thematisch an. Vor allem, wenn man sich ein bisschen länger mit dem Spiel befasst hat. Mir gefällt es sehr gut. Ich spiele es zu selten. Und auch da merkt man wieder, ne, man muss es häufiger spielen, um erfolgreicher zu sein. Aber mir macht es jedes Mal Spaß und wir haben es gerade kürzlich angespielt, sag ich mal, ne?
Oh, und da komme ich ins Spiel.
Ja, das war die Vorlage.
Ja, ich weiß, da komme ich ins Spiel. Wir haben es angespielt. Die ersten 2 von 3 Runden sind es ja, glaube ich. Und ja, ich kann mich dem wirklich nur anschließen. Es ist viel Fleisch dran. Ich kann auch den Reiz dieses Spiels absolut, der ist absolut gerechtfertigt, finde ich. Und ich kann ihn absolut nachvollziehen. Ich mag T-Spiele ja also sowieso total gerne. Und auch die Varianz, die T-Spiele mit sich bringen. Es ist, finde ich, eins der besseren T-Spiele. Zumindest das, was ich bisher spielen konnte. Ich habe es ja nur angespielt.
Und wenn ihr euch gerade fragt, was T-Spiele sind, die Auflösung liegt darin, dass der Autor Simone Luciani eine viel Reihe von Spielen veröffentlicht hat, die alle mit... dann hört einfach nicht darauf, was ich euch sagen möchte. Und es tut mir leid, ich habe hier nichts zu melden. Oliver Thorsten, out.
Ja.
Der hat ganz viele Spiele mit dem Buchstaben T gemacht, die alle so anfangen und die unaussprechliche Namen haben und einfach eigentlich alle ziemlich geil sind. So, edit.
So, jetzt ist Stille. Toll, Oliver Thorsten. Das hast du gut gemacht. Danke, Oliver Thorsten.
Ich wollte euch noch sagen, dass das ganze Spiel in Deutschland bei Giant Rock zu bekommen ist. Und damit haben wir auch unsere Liste voll. Im Schnelldurchlauf noch einmal durch. Olli, was war dein erstes Spiel, das du vorgestellt hast?
Russian Railroads bzw. Ultimate Railroads.
Dann kam ich mit Fantastic Factories mit der Erweiterung Subterfuge. Sucht euch was aus.
Ich Project Love is in the Air. Project L.
Dann kam die Terra Mystica-Familie, aber mit dem Augenmerk auf Gaia-Projekt.
Dann kommt die Nemesis von Oliver Thorsten schlechthin, Mischwald von Lookout-Spiele.
Und zum Glück durfte ich mit Teletum noch das Ganze wieder retten. Das sind die 6 Spiele, die wir vorgestellt haben. Und wie immer haben wir uns vorgenommen, ob wir nicht vielleicht eines dieser Spiele ein wenig hervorheben wollen und ihm das Jacques-Wiesel der Folge überreichen. Also ein Prädikat, wo wir sagen, ja, alle 6 Spiele waren doll, aber das ist vielleicht das Allerdollste. Wie seht ihr das?
Puh, ja.
Also die Maßgabe muss ja, glaube ich, sein, dass alle das gespielt haben, ne? Also auch zur Gänze.
Wäre bei der Bewertung ein Vorteil.
Ollis Mimik sagt was anderes.
Nee, Ollis Mimik sagt, dass es, egal was ihr sagt, es wird nicht Mischwald sein. Achso. Alle anderen gehe ich mit.
Gut, da bin ich raus. Schön, dass ich...
Das war einfach.
Ab morgen mit Olli und Olli. Auch schön.
Also ich kann mich ohne eine Sekunde zu zögern auch auf Teletum festlegen. Ich müsste dann allerdings Gaia-Projekt sagen, dass es mir sehr leid tut und dass es immer das Spiel meines Herzens bleiben wird. Aber Teletum hätte ich ohne Probleme als zweites Spiel neben Gaia auch wählen können.
Oh, das geht aber viele argwöhnische Blicke aus dem Spielregal.
Ja, das ist viel Konkurrenz zu Hause.
Da JD ja glaubt, dass nur 3 Runden gespielt werden, aber in Wirklichkeit 4 Runden sind, glaube ich, dass mein ostfriesischer bärtiger Freund nicht in der Lage ist, ein Jacques-Wiesel-Prädikat zu vergeben. Zumindest mal nicht bei Teletom. Aber was haltet ihr von Russian Railroads? Hatten wir nicht am Anfang ganz viel Begeisterung für das Spiel?
Also Begeisterung, ja, da wäre ich eher bei Fantastic Factories tatsächlich. Da habe ich Begeisterung für also das spiele ich auch mit, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich bringe es auch mit. So ist es.
Aber das hat Wolfgang noch nicht gespielt, Fantastic Factories. Und wir konnten uns nicht auf die Erweiterung einigen.
Nee, das ist auch richtig. Ach Mensch. Wobei, ich glaube, also wir müssen ja kein Jacques Cousel, aber wenn, dann Teletum, also das wäre, glaube ich, dann der kleinste gemeinsame Nenner.
Oder wir müssen Jürgen fragen.
Jürgen? Ja, stimmt. Ich rufe ihn eben an. Moment. Kein Problem.
Jürgen, wie immer du bist, wir ersparen dir diese Peinlichkeit, jetzt dir live in den Podcast zugeschaltet zu werden. Dann sag mir doch einfach 2,5 Mal Teletum, oder?
Kann ich mich sehr gut vorstellen.
Sehr schön. Ein neues Jacques Wiesel. Danke. Das wurde ja dann doch am Schluss das richtige Spiel. Ich freue mich sehr darüber und möchte es euch noch einmal ans Herz legen, wenn ihr wirklich komplexe Spiele spielt. Olli, wir möchten uns immer auf unsere komische Art und Weise bedanken, nämlich dadurch, dass wir dich zu einem Spiel nerven. Und das Spiel heute wäre wieder Stimmt oder Stuss. Ja. Unsere Version, bei der wir dich mit Aussagen konfrontieren und du musst aus dem Bauch entscheiden, ist das richtig, was wir da sagen, oder ist das absoluter Fubbes, absoluter Stuss, den wir uns ausgedacht haben. Und wenn du möchtest, dann auch gerne Stellung dazu nehmen, warum du das denkst. Ich hoffe, du hast Lust darauf.
Ja. Große Begeisterung.
Olli, es geht los. Stimmt's oder Stuss? Spiele, in denen das Thema Bier vorkommt, sind momentan ziemlich aktuell. Da gibt es natürlich Brass Birmingham, in dem Bier eine Ressource ist. Da gibt es Beer in Bread, da gibt es die Tavernen im tiefen Tal und die Bierpioniere, die sogar in diesem Jahr auf die Liste der genannten Kennerspiele geschafft haben für den Anthraziten Purple. Das wiederum hat sich jetzt sehr gut getan für die baden-württembergische Bierbrauerei Rothaus. Die wollen nämlich für das neue Uwe Rosenberg-Spiel Black Forest, das jetzt bei Feuerland erschienen ist, eine Erweiterung sponsern und möchten diese Erweiterung Tannenzäpfle nennen. Stimmt's oder Stuss?
Oh Mann, also ich würde ja so gerne sagen, das stimmt. Aber wenn Uwe Rosenberg sich dann aufs Tannenzäpfle einlässt als waschechter Ostfriese, naja, Stuss.
Und das ist natürlich Stuss. Aber jetzt wisst ihr auch ganz gerne, welche Biersorten ich trinke und in welchem Teil Deutschlands ich mich ganz gerne aufhalte. Tannenzäpfle ist lecker.
Ein sehr leckeres Bier, das sagt auch der in Ostfriesland wohnhafte Biertrinker, absolut. Aber da war der Wunschwohlvater des Gedanken.
Da war der Wunschwohlvater des Gedanken, alles klar. JD, bist du schon so weit, dass du mit der nächsten Stimmt- oder Stussfrage weitermachen kannst?
Nein, ich bin natürlich soweit. Und zwar soll es eine Fortsetzung geben, der Noob-Reihe, also von Kosmos ist ja ein Begriff, bevor ich jetzt weitermache.
Ja, die Noob im Weltall, ja, und
im Weltraum und Piraten.
Nee. Ja, dann wird das lustig jetzt.
Dann wird es tatsächlich sehr witzig. Also es gibt jetzt 2 Teile, einmal Noobs im Weltraum und einmal Noobs unter Piraten. Heißt der Teil so, ich glaube,
Titel,
ja. Ne?
Aber der dritte Teil, der wird spannender.
Genau, der dritte Teil, der jetzt rauskommen soll, spielt in Ägypten, im Tal der Könige. Und heißt Noobs in der Pyramide. Stimmt oder Stuss?
Also der erste Teil war Piraten, sagtest du?
Warte, das müssen wir jetzt klarstellen. Der erste Teil heißt Noobs im Weltall.
Im Weltall, okay.
Der zweite Teil heißt Noobs über Bord und hat eben so ein Seefahrtthema und Piratenthema und Schatzfindthema. Und der dritte Teil wäre dann Noobs in der Pyramide.
Also mit meiner kompletten Unkenntnis von dieser Spielereihe habe ich vielleicht ja sogar einen Vorteil, indem ich jetzt nämlich einfach eine 50-50 Chance nutze. Ich sag mal, das stimmt. Ja, das stimmt. Mhm.
Genau, es stimmt, dass es Stuss ist.
Richtig. So knapp. Wäre ich doch nur 51%, ja, naja.
Genau. Du bist halt nicht Oliver Thorsten. Das ist
mir so. Das 1%. Ja, so ist das im Leben. Ja, gut, schade. Harte Frage.
Ja, Mensch.
Ja, eine Möglichkeit hast du noch, Olli. Und zwar gibt es ja eine sehr enge Verknüpfung von Menschen, die wie wir Brettspiele mögen, dass die auch so Klemmbausteine mögen und dass es da ganz abgefahrene Dinge gibt. Und es gibt ganz viele Leute, die ganz offiziell mit ihren Kindern Lego bauen, aber in Wirklichkeit, glaube ich, dann wirklich noch einmal ihrer Leidenschaft nachgehen. Und das wurde jetzt kombiniert in einem Brettspiel. Es gibt ein Lego-Brettspiel, das heißt Monkey Palace. Mhm. Und das ist ein Brettspiel, bei dem du mit Lego-Steinen langsam einen Palast in der Mitte aufbaust und dabei guckst, dass du am Schluss gewonnen hast. Stimmt oder Stuss?
Das stimmt absolut. Sieht richtig hübsch aus. Habe ich davor gestanden. Ich habe es nicht gekauft, aber ich werde es doch tun. Stimmt.
Ja, es stimmt tatsächlich und es gibt einen Haufen Leute, die sagen, dass das ein tolles Spiel ist. Also nicht nur irgendwie das, die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern ein richtig gutes Spiel muss das sein. Und ich kann nichts dazu sagen, ich habe es jetzt auch gesehen und habe die Neugierde und die Begeisterung von Leuten gesehen, die es gespielt haben. Also Monkey Palace, schaut euch das mal an, wenn ihr die Finger daran kriegt.
Absolut. Ein Freund von mir hat das auf der Messe sogar erklärt und der hat auch berichtet, die Begeisterung war da sehr groß. Also bin ich auch sehr neugierig drauf.
Wir kommen leider zum Schluss dieser wunderschönen Runde und am Ende einer jeden Runde möchten wir gerne wissen, welchen Spieletraum du dir gerne einmal erfüllen würdest wollen. Und da sind die Grenzen unbegrenzt. Also selbst die Grenzen sind unbegrenzt, das heißt, es ist doppelt nicht begrenzt. Das heißt, du kannst dir alles vorstellen, was du möchtest. Was wäre das, wenn du dir einen Spieltraum erfüllen könntest?
Also, da habe ich was ganz Konkretes, ne? Das ist so, nachdem ich jetzt ja einen Traum erfüllt habe, hier zu Gast gewesen zu sein, ne? Das ist euch ja so ein
Klatsch. Oh, 100 Punkte.
Nicht oh, ja, so oh, ablesen, ja, wie es mir vorgegeben wurde, sondern authentisch zu sagen.
Blöd, Mann.
Ist der nächstliegende große Traum, den ich in meinem Brettspielleben noch erfüllen will, einen Tag mit einer unserer Spieker-Oger-Fähren durch die Nordsee zu fahren und dann den ganzen Tag auf dieser Fähre nichts anderes zu tun, als mich mit Brettspielen zu befassen.
Eine hervorragende Idee.
Findest du, ja?
Ja, finde ich, ja.
Ja, großartig. Ist das auch was du dir vorstellen kannst?
Oh, das könnte ich mir aber sehr gerne vorstellen. Da müssten wir noch mal mit gewissen Leuten telefonieren, was?
Die Idee, die finde ich, ich schreibe das mal auf. Das könnte man
schreib
doch mal.
Schreib das doch mal auf.
Da müsst, im Rheinland sagt man, da müsste sich mal jemand drum kümmern.
So, genau, da machen wir. Richtig.
Im Übrigen fand ich aber, um noch einen kleinen Hinweis zu geben, den Traum, den mein Vorgänger in der letzten Folge hatte, ein essbares Brettspiel zu entwickeln, absolut großartig. Und ich würde ihn sehr darum bitten, diesen Gedanken zu verfolgen.
Ja, also Martin
Walter, das genau.
Genau, das war für dich. Wir haben jemanden, der dieses Spiel spielen und essen wollen würde.
Er darf sich gerne melden, ich habe Ideen.
Olli, wir haben ja ganz am Anfang über die Spielgefährten gesprochen und wir haben hier dich als jemanden kennengelernt, der auch mal gerne außerhalb der bisherigen Kategorien denkt. Das klingt schon so, als hättest du da vielleicht doch die Idee, so eine Fähre zu chartern und mal den ganzen Tag über die Nordsee zu tuckern, oder?
Ja, absolut. Wobei, mit der Idee kann ich mich gar nicht schmücken, die habe ich aufgegriffen. Wobei, derjenige, der jetzt auf Spielkork sitzt, bin ich dann. Es gibt gerade, was die Spielgefährten und das Umfeld hier oben an der Küste angeht, einfach viele gute Ideen. Ne? Ich finde, dafür, dass wir das erst seit einem Jahr machen, habe ich ja noch gar nicht so viele Menschen mit so vielen guten Ideen kennengelernt. Aber eine Fähre zu chartern, um einen Tag auf der Nordsee zu verbringen, eine andere Insel anzulaufen. Das, was ich ja eingangs auch schon sagte, ne, diese Schnittmenge zwischen Begeisterung für den Ort, für Ostfriesland, für den Nationalpark und für das Hobby Brettspielen, das zu verbinden, da fällt einem vieles ein. Und in dem Fall wäre es halt mal ganz konkret. Und da müsste man sich einfach nur überlegen. Und da haben wir schon ein paar konkrete Ideen. Mit wem kann man sowas realisieren? Wer sieht da vielleicht sonst noch etwas drin? Da kann man sicherlich Verlage aus der Region begeistern. Man kann Menschen aus der Region begeistern. Und ich glaube, das gehen wir konkret an, oder, JD?
Das gehen wir sehr konkret an. Ja, das ist richtig.
Tja, das war das Aus für die Butterfahrt. Ab jetzt kommt die Ressourcenfahrt auf der Nordsee. Und JD, du weißt, das wäre auch unbedingt mein Traum, einen ganzen Tag auf einer Fähre auf der Nordsee rumzuschiffern.
Oh ja. Du kannst dir nichts Besseres vorstellen.
Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und dann dabei noch Mischwald zu spielen und mein Tag wäre perfekt.
Ja, ja, genau. Minus und Minus ergibt Plus.
Das war eine sehr angenehme Zeit mit euch. Bleibt uns einfach nur noch der Wumms. Olli, zähl uns raus.
Drei.
zwei,
eins. Bums.